Aber es ist Morgenfernsehen, ist in Wien.
In Österreich ist das.
In Österreich, und wenn es in Wien ist.
Ganz genau.
Also, bist du mit vor Ort?
Richtig. Also es, die Touren mit so einem, mobilen LKW, mit einem mobilen Studio. Und dann sind sie einmal dort, Und in Wien halt an 3, 4 verschiedenen Orten, 4, 5, 6 Mal im Jahr. Und wenn sie in Wien sind, am Montag bin ich immer dabei. Außer es gibt irgendein Thema, so wie bei den Damen oder wie das Guten Morgen, ein ins Leben, das Programm, dann bin ich die ganze Woche.
Und dann zeigst du ein bisschen Übungen zur Aktivierung am Morgen.
Ganz genau, ja. Das dauert immer nur 3, 4 Minuten, halt leider sehr kurz nur, ne? Aber ja, und da bin ich halt dabei, es macht recht Spaß. Das ist eine schöne Abwechslung.
Das erste Mal, dass ich von dir gehört habe, war so vor 5, 6 Jahren, habe ich dir schon mal erzählt, es war so ein Zöllner von der Schweizer Grenze, ja. Janis heißt er, der war bei einem Seminar und hat mir dann erzählt, dass er da so einen Physiotherapeuten aus Wien kennt. Da muss man nach einer halben, dreiviertel Stunde Behandlung nochmal eine dreiviertel Stunde Krafttraining machen, genau. Sodass quasi diese Veränderung der Therapie durch Training gleichzeitig bleibt. Und damals war ich so, okay, das ist mir ganz neu und das ist eine richtig gute Idee. Und das ist bei dir vollkommener Standard, richtig?
Absolut. Jeder muss. Ganz genau. Also es muss auch jeder eine Viertelstunde früher kommen, um sich vorzubereiten. Ja. Du kannst mit Patienten nichts anfangen, wenn der einfach abgehetzt kommt, auszieht und sagt, da bin ich, was machen wir? Ich sage, komm mal runter, zieh dich mal um, mach mal deine neuen Termine aus, schau mal, wiederhol deine Übungen, dann kann man schon mit einem Auge schauen, wie macht er das, ist er komplett daneben oder macht er das halbwegs gut? Und dann fangen wir an, dann haben wir 45 Minuten Zeit und dann sage ich, und jetzt alles neu Gelernte und ich mache 90% aktiv, wiederholen. Und wer, er macht es nicht, weil dann schimpfe ich ihn. Ja. Und das ist natürlich als Physiotherapeut der viel, viel schwierigere Weg. Also, dass du da dann einmal wirklich erfolgreich bist und die Bude voll hast, das dauert viel, viel länger, weil die Leute wollen sich ja Bauchpinseln lassen. Die wollen ja hin und sagen, reparier mich. Und die sagen, nein, ich repariere dir nicht, ich zeige dir, wie du dich reparierst. Ne? Und dazu gehört einfach, dass du wirklich jetzt danach nachtrainierst, ja? Und du merkst ja, ob der das gemacht hat oder nicht. Deswegen bei mir kriegt auch jeder ein Notizheft, wo alle Übungen dann rein notiert werden. Und beim 6. Mal, weil halt die Verordnungen in Österreich 6 Mal sind, wird dann ein Therapiesammelsurium gemacht, wo aufgeteilt wird, an welchen Tage was therapeutisch zu machen hat. Und das ist so der Plan und das fahre ich jetzt da schon 20 Jahre und mit dem fahre ich ganz gut. Ja.
Das heißt so ein bisschen Massage und Fango-Packung drauf.
Sicher nicht. Das also da kriege ich immer solche Kabeln. Wir machen sehr wohl manuelle Therapie, ja, aber erst im 2. Schritt. Ja. Das heißt, die ersten 6 Einheiten sind wirklich im Zeichen der aktiven Therapie. Und dann, wenn ich sage, okay, wie schaut es aus, gib mir Feedback, dann machen wir sehr wohl manuelle Therapie, aber keine Massage. Ja. Faszientherapie, Flossing, Nadelreizmatten, Spine Spoon, was auch immer, ja. Und da gehen wir dann schon.
Was ist Spine Spoon?
Das ist einfach ein Holzlöffel von, okay. von der Handschuh, glaube ich, hat die geheißen. Oder die Surferin, die das entwickelt hat. Ein Tool, einfach ein Löffel aus Holz. Genial.
Und dann an der Wirbelsäule rauf und runter.
Zum Beispiel, um richtig so ein bisschen so die Faszien zu lösen, ein bisschen in den Muskel hineinzuarbeiten. Ne? Mache ich ganz gern, wobei trotz alledem ich mit den Händen noch lieber arbeite. Und da geben wir aber auch Gas. Ich mache genauso Chiropraktik seit 2005. Komplett verböhnt, Chiropraktik, was für eine Pseudowissenschaft. Nur die Geschichte ist immer, diese Studien und die was so da haten dagegen, die haben ja überhaupt keinen Tau, um was eigentlich geht. Der sagt, ja, das ist alles scheiße, ja, aber hat das noch nie gemacht. Kennt die Ausbildung nicht und kennt die Hintergründe nicht. Mein Zugang zur Chiropraktik ist, es ist ein perfektes Befundungstool. Ich habe in 5 Minuten jedes Gelenk von dir in der Hand und kann da sagen, wo es Unterschiede gibt, oben, unten, links, rechts. Und dann sage ich, okay, und jetzt habe ich in 5 Minuten wirklich ein Gefühl, wie denn sein Körper, deine Gelenke mal sich anspüren. Das glaube ich mit nichts anderem. Ja, ich kann halt Endlage testen und hin und her, wie man es in der Akademie lernt. Ja, und die hat schon wirklich einen Stellenwert. Dieses Geknackse jeden Tag, ja, das ist ja eher Schwachsinn, das weiß man eh. Ja. Aber ich kann ja aus jedem auch das Gute herausholen. Ne? Und das taugt mir schon dann.
Quasi als ein weiteres Tool.
Ja, also mir gefällt die Metapher ganz gut mit der Werkzeugkiste. Ja, du machst das auf und jeder Kurs und jedes Ding ist ein Werkzeug mehr. Und ich kann halt aus 20 Jahren wirklich schon schöpfen und sagen, baff, das habe ich gelernt. Und mit der Zeit lernst du ja zum Verschalten und sagen, gut, schlecht, brauche ich weniger, wird mehr wirken, wird weniger wirken. Ne? Und das ist halt auch das Spannende an der Arbeit, das macht mir halt schon richtig Spaß. Immer noch, nach 20 Jahren.
Ich habe auch regelmäßig Kunden, die kommen und sagen, ich war da beim Physiotherapeuten und der macht jetzt die neue Technik, was hältst du davon? Oder ich habe das im Internet gesehen, was hältst du davon? Und einer meiner Punkte ist da auch immer, okay, eine Technik, es gibt nichts, das immer funktioniert.
Genau.
Und die große Frage bei einem Werkzeug ist immer, wer hat es in der Hand?
Ganz genau.
Diesen Vorschlag haben wir eine gute Sache, um eine Wand einzureißen. Ja. Mit Sicherheit, wenn du stark genug bist, den Vorschlag haben wir zu schwingen.
Genau. Ja. Ich kann mich erinnern, damals, wie ich den Chiropraktik-Kurs gemacht habe, habe ich das halt auch einem Kollegen gezeigt, der Feuer und Flamme macht den Kurs auch, kommt zurück, der hat keine Ahnung, der hat das einfach nicht drauf. Ja, du brauchst eben dieses handwerkliche Geschick. Und wenn du das nicht hast, dann hast du es nicht. Ja, also wie 1,50 Meter wird nicht Basketballer werden. Du brauchst einfach eine gewisse Voraussetzung, um den Beruf zu haben. Du brauchst auch Empathie, du musst mit den Leuten reden können. Du darfst dich nicht verstellen. Du musst sagen, okay, das ist mein System und hinter dem bleibe ich. Ja. Und du musst aber auch so weit sein, dass du sagen, das gebe ich weg. Das habe ich gelernt. Schön. Gut, dass ich es weiß, dass es nicht funktioniert. Weg mit dem Dreck. Schau wieder, dass es was Neues gibt. Ja.
Wenn ich zu dir sagen würde, du könntest die nächsten 5, 7, 10 Jahre, die du Physiotherapeut bist, nur noch 3 Techniken verwenden. Mhm. Alles andere dürftest du nicht mehr verwenden, nur noch 3 verschiedene Techniken oder Ansätze. Welche 3 würdest du wählen?
Definitiv die Chiropraktik, auf jeden Fall. Dann das Mobility-Konzept Gymnastica Natural. Ja, ja. Also das hat mich, also vom Alvaro Romano, ja, der da hat die Sachen von Bewegungen von BJJ, von den Animal Moves und von Kleinkinderbewegungen unter einen Hut gebracht hat. Genial, das ist für mich reine Physiotherapie. Ja. Und Mulligan. Mulligan ist ein Therapiekonzept, das ist ein kleiner, untersetzter Physiotherapeut und der einfach nur sagt, es gibt positive und negative Feedbackschleifen. Wenn etwas positiv ist, das heißt, du greifst wohin, es tut nichts weh und wenn das weh tut, ist es negativ und mir ist wurscht wie, Hauptsache es wird positiv. Und er greift hin, er lernt greifen. Ja. Er verschiebt ein Gelenk, er verdreht ein Gelenk und sagt, okay, das war zuerst schmerzhaft und danach hast du weniger Schmerz oder mehr Range von der Bewegung. Und das unterstützt er dann noch mit einem Tape zum Beispiel und mit zentrierenden Übungen. Ja? Und das ist grenzgenial. Das ist super einfach und grenzgenial. Diese ganzen komplizierten Techniken, wo du 350 Stunden lernen musst, irgendwelche Grundhaltungen von irgendeinem Gelenk, die bei jedem anders sind, ja? Von denen halt ich persönlich, heißt nicht, dass falsch ist, von dem halt ich halt nichts. Ja? Und die 3 Sachen wären wirklich Chiropraktik, Gymnastica Natural und Mulligan. Mulligan mit Tapen dazu. Ja?
Okay. Das Gymnastica Natural, da hast du die komplette Ausbildung gemacht.
Ganz genau. Also
Kalifornien,
ich bin nach San Diego geflogen zu ihm. Und Alvaro Romano ist ein total lustiger Mensch, ja, und hat ein Bewegungsgefühl, das ist gigantisch. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Der ist jetzt über 60 schon und bewegt sich wie ein junger Hund, wie man in Österreich sagt. Und wir haben 2-mal am Tag eine Privatsession gehabt von 1,5 Stunden über 14 Tage und dann nochmal die Ausbildung. Ne? Und das war wirklich beeindruckend, wie sich der bewegt und wie viel man da vom Körper lernt. Und ich bin dann zurück nach Wien und habe sofort angefangen, diese Klassen anzubieten und dann natürlich in die Therapie einfließen zu lassen. Und wir nehmen praktisch bei jedem Patienten Auszüge heraus und geben ihm das mit heim, weil das einfach die natürliche Bewegung ist. Also der Name ist auch, er ist wie es ist, Gymnastica Natural, ja, und genauso ist es. Und ich mache das mit 90-Jährigen und mit einem jungen Buben und mit der Hausmeisterin und mit einem Fußballstar. Ja, der ist am schwersten tut von alle, der ist am steifsten von alle.
Das heißt, jemand, der noch nie Gymnastica Natural gesehen hat, wie muss ich mir das vorstellen? Das sind einfach Körpergewichtsübungen oder Körpergewichtsbewegungen?
Also anfangen tut es meistens im Sitz, ja, in S-Sitz, ja, das ist also 90-90, so ein bisschen abgewandelt. Und du spürst dich mal in deinen Körper rein und er hat verschiedene er hat zum Beispiel 30 verschiedene Arten von Liegestütz. Er hat 30 verschiedene Arten von Sit-Ups. Er hat 30 verschiedene Arten von irgendwelchen Dehnprogrammen ungefähr. Und eine Übung geht in die nächste Übung in Form von einer Transition. Ja, in einer smoothen Bewegung. Ja. Das heißt, das ist wie Tanzen am Boden. Dann stehst du wieder auf, dann gehst du wieder runter, dann spürst dich wieder hinein, dann kannst du wieder ein bisschen mehr auf Kraft machen, dann kannst du mehr auf Dehnung machen. Und das ist eigentlich ein Spielen am Boden. Wie Kinder spielen und da sind halt ein bisschen Animal Moves auch dabei, ein bisschen für die Kraft. Ja. Und dann auch natürlich Einflüsse von Pilates und von Yoga. Ja. Hat er auch rein, weil er hat Pilates-Ausbildung gemacht, er hat Yoga-Ausbildung gemacht. Das ist ein bisschen ein Potpourri, aber mit wirklich einem eigenen Stellen. Also wenn man sieht, merkt man, das ist Jain. Ja? Das ist nicht Pilates, das ist nicht Yoga, das ist einfach Gymnastica Natural. Und von da nehme ich halt was raus, was ich dann den Patienten mitgeben kann. Und die lieben es. Ja, die lieben es einfach und du kannst das mit jedem machen. Ja?
Das heißt, du hast Kurse angeboten im Fitnessstudio, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Im Fitnessstudio, beim Handballverein. Also ich bin kreuz und quer durch Wien gefahren und habe das angeboten. Ne? Hat allerdings, da habe ich mich dann ein bisschen übernommen, weil ich habe meine eigene Firma auch noch, ich habe noch meine eigene Ordination und war aber so Feuer und Flamme, dass ich jeden Tag dann noch nach 10 Stunden, 12 Stunden arbeiten, bin ich noch in der Fitnessstudio gefahren und habe das nochmal 1-2 Stunden angeboten. Oft Anfänger und danach, dann bin ich um 11 Uhr am Abend heimgekommen und am nächsten Tag um 7 Uhr in der Früh wieder auf der Matte gestanden. Da habe ich mich dann selber ein bisschen übernommen, aber ich war halt Feuer und Flamme, bin ich immer noch, ja. Aber man wird da schon öder, das sieht man am grauen Bord. Man muss schon ein bisschen mit den Energien haushalten. Aber kann ich jedem nur empfehlen. Also ist echt grenzgenial.
Ja. Mit dem Übernehmen, wir hatten vor 3 Wochen sind es jetzt her, 2-3 Wochen, uns in Thailand kennengelernt und ein bisschen über Training geredet. Da hast du auch immer eine Zeit geredet, wo du sehr viel trainiert hast. Ja. Morgens 1,5 Stunden.
Abends 1,5 Stunden.
arbeiten den ganzen Tag.
Ja,
12 Stunden. Und dann abends nochmal 1,5 Stunden, Haufen Ringtraining, Haufen Turnertraining, Handstandgeschichten.
Ja.
1,5 Jahre war beste Trainingszeit.
Ja. Also es war auch so, dass wir waren eine Gruppe auch, ja? Also das braucht es auch, um das durchzuhalten. Wir waren echt um 6 in der Früh, haben wir uns getroffen, entweder bei mir in der Ordination oder auf einen Spielplatz auf der Donauinsel, ja? Und haben dort 1,5 Stunden wirklich Gas gegeben. Also nicht so bla bla und was war gestern, sondern wir haben echt gefichert. Ja? Dann in die Arbeit gefahren, 10-12 Stunden gearbeitet, war auch notwendig, weil ich die neue Ordination geöffnet habe damals.
Für alle Nicht-Österreicher, Ordination ist die Physiopraxis.
Genau, ja, das war ganz neu, dass ihr das nicht kennt. Ja. Und am Abend dann noch einmal. Ja. Und das ganze Leben war Training, Essen, Arbeiten, Essen, Training, Schlafen. Paff, paff, paff. 1,5 Jahre, das hat mir Urspaß gemacht. Ja. Nur irgendwann brennt man dann doch ein bisschen aus. Ja. Weil dann ist die Gruppe ein bisschen kleiner geworden. Der sagt, ja, das machen wir schon ein Jahr und aber es war unpackbar von der Energie her, also es hat mir richtig Spaß gemacht. Ne? Ja, aber das Leben geht halt, es hat auch andere Facetten. Ja. Und dann habe ich das leider ein bisschen aus den Augen verloren. Und deswegen bin ich wieder heute bei dir, um mich von dir wieder auf Vordermann zu bringen zu lassen.
Zurück zu den Ringen und Handstandtraining und Krafttraining. Ringen und Handstand baust du jetzt auch immer noch ein bisschen in Physio mit ein?
Ja, definitiv. Aber die Vorübungen natürlich. Ja. Weil wenn du einen Patienten hast, jetzt mit Frozen Shoulder, den kannst du jetzt nicht Klimmzüge machen lassen. Aber dieses Passive-Active Arching ist bei jeder Schulter drinnen, bei jeder Wirbelsäule drinnen. Ja. Die Hand-Wrist-Routine ist bei allen mit oberer Extremität dabei. Ja. Die Vorübungen vom Kopfstand ist bei jedem mit Halswirbelsäulenproblemen und Bandscheibenproblemen in der Halswirbelsäule. Ja. Da schauen sie mir alle an mit großen Augen, da lasst du im Kopf stehen und machen beim Bandscheibenvorfall im Hals. Sage ich, ja klar, natürlich, da muss er wieder ein Selbstbewusstsein kriegen. Und wenn man das vernünftig aufbaut, dann ist da überhaupt nichts dabei. Man muss halt schon wissen, wie der Körper funktioniert. Und in meinen Augen muss man alles vorhupfen können. Also verlangen nichts von einem Patienten, was du selber nicht kannst. Das ist einfach unauthentisch. Ja. Und da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen, eben auch die Übungen vom Ido Portal eben, die haben mir auch sehr viel weitergebracht. Ja. Wobei bei Ido muss man sagen, das ist halt wirklich für die Viecher, das kannst du mit den Patienten nicht machen. Da kannst du das Warm-up von Erm kannst du bei Patienten halbwegs einbauen. Aber dann ist schon Ende. Ja. Aber immerhin, ja, man kann von überall das Positive rausziehen. Das ist auch irgendwie so ein Message, den ich mitgeben möchte. Jede Geschichte hat was Positives für dein Geschäft. Ja. Und, aber da haben wir wirklich, also wir haben Beispiel, ein Training war so in 20 Minuten 30 mal 2 False Grip Pull-Ups und Dips auf den Ringen. Ja. Also das war schon heftig.
Fortgeschrittener.
Das war schon ein bisschen fortgeschrittener. Aber war mega, hat mir Spaß gemacht. War gut.
Ja. Was mir gut an dem Turntraining gefällt, ist, dass anstatt im Krafttraining ist es, wir machen Progression, indem wir einfach Gewicht drauf packen. Während in Turnerübungen wird es natürlich deutlich schwieriger, weil Turner verwenden wenig bis kein Zusatzgewicht. Anstatt dessen so Übungsprogression. Mhm. Also ich will den Muscle-Up an Ringen lernen. Ja. Dann muss ich vorher gewisse Übungsprogressionen durchlaufen, wenn man es ganz einfach macht. Ich muss Klimmzüge lernen, ich muss explosive Klimmzüge lernen, ich muss Dips lernen.
Wobei da wieder, weil ich halt sehr untriebig bin, habe ich mit einem Kollegen geredet, der war in der Jugend Staatsmeister im Turnen. Und da sage ich, hörst du, wie fange ich mit Leuten an? Die können keinen Klimmzug machen. Bis der mal einen Klimmzug machen kann, ist der schon lang draußen wieder. Ne? sagt er, mach's mit der Windel. Was Windel? Was das Baby kriegt, hat es bei euch auch Windel?
Ja.
Schon Windel, ne? Sag ich, was meinst du? Ne? Sagt er, eine Umleckrolle oben, ne? Einen Klettergurt, da hängst den Gurt, also das Seil ein, über die Umlenkrolle, die Griffe drauf, die Ringe drauf und dann ziehst du mit einem halben Körpergewicht. Das ist schon mal gut. Sag ich, na, wenn das nur immer keiner kann, auch kein Problem, dann hast du ganz normal die Ringe. Oben bei der Aufhängung von den Ringen hast du daneben die Umlenkrolle. Ja? Das heißt, vom Klettergurt geht das Seil rauf, über die Umlenkrolle runter und dann gibst du ein Gewicht daneben. Und dann fängst du an mit 10, 15 Kilo Klimmzüge und gibst immer weniger Gewicht, bis du dann auf der Hälfte bist und weniger und dann dorthin kommst. Und da kannst du dann wirklich am Millimeter messen, wie viel der besser ist. Ja? Ja. Und das war wirklich so der Gamechanger auch für die Patienten, weil wenn man sagt, das Klimmzug ist gut, ja, wie fange ich an? Ja, hängen und wenn du mal hängst, bla bla. Das, ja, aber das machen wenige. Das machen die Leute. Ja.
Exzentrisches Ablassen ist auch mein Go-To, ja. Wo es natürlich schwierig wird, wenn du eine Verletzung hast und dann ja. Quasi supramaximal trainierst. Ja. Da war das nur drauf, dass das schief geht. Ja. Diese Vorrichtungen, kennst du da irgendeine Quelle, wo man das bestellen kann? Oder bleibt
es gibt jetzt was Neues, was ich irgendwo gesehen habe, aber da müssen wir nachschauen, wo das war. Ja. Ich habe selber gemacht mit Rollen vom Petzl, die Kletterrollen, da kostet eine 15 Euro. Ja, das ist aber schon die stabile, die hält schon ja. Drei Tonnen aus, da kannst du die Kuh aufhängen. Und ein Kletterseil auf jeder Seite 4 Meter. Ein Klettergurt ist das billigere. Ein Salto-Gürtel ist ein bisschen teurer. Ich sage, mit 150 Euro bist
du. Selber bauen. Ich habe auch schon Fotos von so einem Gestell gesehen, aber ehrlich gesagt nur nirgends, wo jemand das anbietet.
Ja. Weil, irgendwer hat das jetzt neu angeboten. Ich mir sollte nachschauen, ich weiß nicht.
Ja, aber auf jeden Fall eine gute Lösung. 700 Euro, ja. Nicht nur für den regulären Klimmzug, sondern definitiv ja. Auch. Aus meiner Sicht gibt es auch wieder zwei Wege, den einarmigen Klimmzug zu lernen. Und nein, einer von beiden Wegen ist definitiv mit so Rollen zu arbeiten und Zusatzgewicht. Und nicht mit Bändern, was oftmals im Studio passiert, genau, die ja. Im Endeffekt einen negativen Effekt aufs Training haben, weil unten, wo sie stark sind, ja. Sie helfen und oben, wo du schwächer bist, sie nicht helfen.
Das habe ich auch definitiv in der Ordination mitgekriegt, bei Leuten, die dann anfangen, dass die dann sagen, ah scheiße, jetzt genau, jetzt habe ich mir eigentlich weh getan damit, ja, und das will ich natürlich nicht. Und wie gesagt, es sind zwei Kletterrollen, 4 Meter Seil auf jeder Seite und ein Klettergurt. Fertig. Ja. Und zwei Haken in die Decke. Ja. Und das funktioniert genial. Ja. Und solche Dinge taugen wir halt in der Therapie, weil die sind ja eigentlich mehr oder weniger verpönt. Ja. Die klassische Physiotherapie ist ja, ja, leg dich mal her und ich leg da mal Hand auf und dann kommt vielleicht irgendein Gatsch noch drauf. Ja. Und dann mach mal die eine Übung und dann schau mal, dass du aufrecht durchs Leben gehst und ja, Alter, ja, lieb, aber nein.
Funktioniert ja. Nicht.
Nein, nicht in meinen Augen. Ja.
Physiotherapie technisch, Gymnastica Natural war ein großes Thema, ja. Mulligan war ein großes Thema und dann das dritte war
die Chiropraktik.
Ja. Chiropraktik gibt es mittlerweile auch einige, die das, oder einige Universitäten, vor allem in England und Nordamerika, die das, die das anbieten. Da gibt es in Deutschland mittlerweile auch mehr Chiropraktiker als je zuvor. Ich kenne mittlerweile auch ein paar, zum Beispiel ja. Der 100-Meter-Sprinter Sven Knipphals, einer schnellsten deutschen 100-Meter-Sprinter, der jetzt der erste leitende Chiropraktor des DLV ist.
Okay.
Jetzt seit einem guten Jahr hat Deutsche Leichtathletikverband zum ersten Mal einen Chiropraktiker ja. Oder Chiropraktor, der studierte Variante, im Mitarbeiterzirkel, der offiziell jetzt für die Leichtathleten das anbietet. Was interessant ist, Chiropraktik gibt es relativ lang. In deutschen Leichtathletik ist es jetzt so ein bisschen solider angekommen. Von den Sachen, die du in den letzten Jahren neu gesehen hast, was waren so ein paar Methoden, wo du sagst, oh, das ist interessant, da habe ich ein bisschen mehr Augenmerk drauf, das könnte was werden, das könnte größer werden, weil es funktioniert.
Ja, also was witzig ist, was wir heute auch gemacht haben, ist dieser Neurotransmitter-Test, dieser Braverman-Test, den habe ich also jeder kriegt von mir das Heft und da war der drinnen. Und ich habe gesagt, beim ersten Mal, bitte füll den aus bis zum nächsten Mal. Und ich habe in etwa 2000 Patienten ausgetestet.
Okay.
Weil wir lassen immer 1000 Hefte machen und dann wieder 1000 und wieder 1000. Und das war unglaublich, bis auf 2 oder 3 Patienten, bei 2000 hat das immer gepasst. Wo ich sage, findest du dich wieder in dem Ergebnis? Ja, klar, war voll, ja, ich bin mehr der Dopamin-Typ oder Serotonin-Typ. Also war echt spannend, ja. Und ich wollte dann, das war einfach ein Versuch, weil es dafür noch nichts gegeben hat, und wollte das in die Therapie einfließen lassen. Aber bis ich das einfließen lassen kann, ist der nicht mehr bei mir. Und ich muss, ich habe gewisse Sachen, die müssen sein. Ja, wenn der jetzt ein frisches Kreuzband hat, der muss gewisse Stadien durchlaufen, da ist mir wurscht, ob der Dopamin oder Serotonin ist, das muss einfach sein. Ja. Und bis der so weit ist, dass er weitermachen könnte, wo ich sage, okay, und jetzt wird es interessant, dass ich ihm einen Plan für Dopamin oder für einen Dopamintypen gebe oder für einen Serotonintypen, also einen Verspielteren oder einen Straighten oder Short and Sharp, wie es halt ist beim Acetylcholin, ja, ist er leider nicht mehr bei mir. Und das ist etwas, wo ich momentan noch ein bisschen daran feile und arbeite, wie schaffe ich es, die Leute wirklich 1 bis 2 Jahre an der Stange zu halten. Nicht einmal bei mir in der Ordination, aber dass er von mir dann zu einem PT geht, zum Personal Trainer geht. Weil die Therapie ist nicht vorbei, wenn er schmerzfrei ist. Dann fängt sie erst an. Und das ist leider was, was nicht in die Köpfe reingeht. A, weil es auch Kohle kostet und B, weil die Leute einfach faul sind. Und zwar wurscht wo. Ob das jetzt Thailand ist oder Deutschland ist oder Österreich ist. Die meisten, ja. Und aber das war was, wo ich glaube, dass da noch viel Potenzial drin steckt, weil das noch viel zu wenig Leute wissen, wie der Prefermann-Test und der Prefermann-Test funktioniert. Und da glaube ich einfach, dass da noch viel, viel, viel möglich ist. Ja, vor allem auch in der Physiotherapie. Wenn sie es schaffen würden, wer sie oder die Gesellschaft, dass man den Leuten in den Kopf kriegt, die Therapie dauert 1,5, 2 Jahre. Und nicht nur, wenn die Schmerzfreiheit ist. Also das ist etwas, was wirklich spannend war. Mittlerweile habe ich den Test wieder rausgenommen aus meinem Heft, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht so weit. Und selbst wenn der dann wäre, dann bin ich nicht mehr die richtige Ansprechperson. Ja? Also wenn er schmerzfrei ist, dann gehört er zum PT, der Ahnung hat von der Therapie, also weiß, was vorher gemacht wurde, weil dann kann man sich nämlich gegenseitig helfen. Ja? Dann sage ich, ich fange an, du fängst weiter an, machst weiter und am Ende haben wir einen glücklichen Patienten, der dann keiner mehr ist. Und danach fitter ist als jemals zuvor. Ist immer ein Ziel von mir, wenn das der Patient hat.
Wie lange bleibt ein Schnittpatient bei dir?
Das hat sich leider ein bisschen geändert aufgrund der Verordnungsanzahl. Also früher war 10-mal und nach 10-mal hat er sich ein zweite geholt. Also im Schnitt war 20-mal früher. Mittlerweile sind es nur mehr 12-mal. Und das 2-mal in der Woche, das ist der Schnitt. Ja, wir haben welche, die kommen jeden Tag, wir kommen aber ganz wenige. Im Schnitt 2 bis 3-mal in der Woche, ja. Das heißt, er ist 3 bis 6 Wochen da. Manchmal, also die zweite 6er-Serie mache ich dann im 14-tägigen Intervall oft, dass er dann halt länger kommt, weil dann hat er schon sein Programm. Das heißt, ich hoffe, dass ich die Leute 3-4 Monate halten kann, aber da spielt Vernunft oft keine Rolle, sondern nur das Geldtaschel oder einfach der innere Schweinehund, na, jetzt will ich aber nicht mehr. Ja. Leider nicht lang genug.
Ja. Ja, in 3-4 Monaten werden sie trainingstechnisch nicht so fortgeschritten, als dass das
Neurotransmitter-Thema. Eben nicht, ja, da sind gerade meine Wundheilungen abgeschlossen. Und,
ja. Ich verwende ja den Neurotransmitter-Thema sehr, sehr viel. Mhm. Interessanterweise ist es jedoch so, dass das Trainingsthema ein sehr, sehr kleines bei mir ist, was Neurotransmitter angeht, aus dem gleichen Grund wie bei dir. Mhm. Die absolute Minderheit der Kunden wird so fortgeschritten. Ja. Als dass es wirklich relevant ist, nach Neurotransmitter zu gehen. Die zwei Hauptaspekte, wo ich bei mir den Neurotransmitter mit einfließen lasse, ist Punkt Nummer 1, Leistungsfähigkeit im Alltag. Das braucht jeder irgendwo. Ne? Jeder, der im Laufe des Morgens fast einschläfst oder mittags sein Loch hat, weiß, okay, das ist nicht gut. Wenn ich durchgehend Energie habe, ist besser. Ja. Und so kann ich auch über den Neurotransmitter und die Defizite vor allem steuern. Okay, wie ist meine Konzentration, wie ist meine Aufmerksamkeit, wie ist Entspannung abends und dann das zweite große Thema, mein Schlaf. Ja. Also Schlaf, Neurotransmitter. Gerade das einfache Beispiel von den ganzen Neurotransmittern, die wichtig sind. Braverman-Test, den ich in modifizierter deutscher Variante mache, sind 4 Neurotransmitter. Einer davon ist Serotonin. Serotonin ist wahrscheinlich einer von denen, wo jeder schon mal von gehört hat. Ist der Neurotransmitter für Entspannung und Wohlbefinden. Das ist quasi, kennt jeder. Berg Nudeln gegessen oder Berg Kohlenhydrate gegessen. Danach liegst du auf dem Sofa und es ist so entspannt, das ist im Endeffekt ein hohes Serotonin-Level im Hirn. Serotonin ist Vorläufer für Melatonin. Melatonin ist das Hormon, das sich in Tiefschlaf bringt. Und so spielt Neurochemie direkt, gerade beim Thema Schlaf, Schlaf eine große Rolle. Weil im Endeffekt, ne, wer braucht nicht besseren Schlaf?
Ja, klar.
Schlaf ist, ne, 100% der Kunden, die zu mir kommen, ist Schlaf ein Thema. Plus minus, 100% der Kunden, die zu mir kommen, ist Ernährung ein Thema, plus minus. Aber dass jemand so fortgeschritten wird, dass Neurotransmitter ein großes Thema bei Trainingsspielen. Das ist ein kleinerer Prozentsatz, selbst bei mir. Ne? Ja. 10% Leistungssport, 90% reguläre Personal Training Kunden, nenne ich es, wird bei dir ähnlich sein. 90% reguläre Patienten und dann 10% Leistungssport. Ja. In Österreich ist es Fußball, macht ihr?
Also ich mache sehr viel Kampfsportler. Okay. Ja, also bei mir ist zum Beispiel UFC-Kämpfer und Boxen, also Weltmeister im Boxen und unser einziger, oder wir haben jetzt mittlerweile 3 UFC-Kämpfer, da ist einer bei mir. Und ich habe schon richtig die Kapazität bei mir gehabt. Und eben Wiener Staatsopernballett. Ja. Das sind richtige Leistungssportler. Ja, also da braucht man nicht glauben, das sind nur die Hupftollen, sondern die sind richtige Viecher und auch vom Charakter her sehr, sehr coole Leute, weil die einfach wirklich wollen. Ja. Und mit denen arbeiten, mit Kampfsportlern und mit Balletttänzern arbeite ich am liebsten. Weil die machen das, was du ihnen sagst. Ja. Der Balletttänzer, der fährt die Eisenbahn drüber, der will. Der will seine Premiere und der fährt der. Und damit macht das Arbeiten sehr viel Spaß. Ja. Und der Kampfsportler, ein Fußballer verliert und weint vielleicht, ja, aber der Kampfsportler verliert und ist vielleicht im Spital. Und das haben die immer im Hinterkopf. Also die wollen wirklich. Ja. Und wenn der dir vertraut, dann vertraut er da auf ewig. Dieses Vertrauen musst du natürlich auch rechtfertigen. Und mit denen arbeiten macht echt, echt Spaß. Und Hobbysportlern. Weil die wollen auch. Genau. Die kriegen kein Geld dafür.
Ambitionierte Hobbysportler.
Ja, genau. Schwierig wird es bei Fußballern und die Geschichten, wo da viel Politikum im Hintergrund ist. Ja, wenn ich jetzt einlaufe und bin nicht so stark, kommt wieder auf Bangl, ist schlechter als wie wenn ich gar nicht einrenne. Und das sind viel solche Geschichten, die wir gar nicht mehr hören. Deswegen sind wir das die Lieberen, mit der Arbeit.
Kampfsport machst du primär MMA?
Aber wir haben Boxen, MMA, das sind die zwei Hauptgeschichten, was wir haben. Kickboxen auch leicht, aber sonst wenig. Ja,
Kickboxen leider mittlerweile mehr ein Amateursport, als dass da professionell wirklich viel passiert.
Genau, beim Kickboxen, da gibt es 928 Verbände, jeder zweite ist Weltmeister. Und da gibt es eine Geschichte, dass ein Verband, ein tschechischer Verein wollte seinen Hauptschützling zum Weltmeister machen, hat einen Verband gegründet. Hat ein Turnier gemacht, leider hat der verloren und ist einer von meinen Freunden ist Weltmeister geworden, ja, mit einem Turnier. Das ist dann halt schon
schwierig.
Ist dann schon schwierig, vor allem es bringt das in Verruf ein bisschen. Ja. Ich trainiere Leben, also nicht ich, aber so trainiert jemand ein Leben lang, um Weltmeister zu werden und dann bieten den Verband und das ist nicht mein Weg.
Von Leistung. Das ist nicht viel wert. No. Da hat mit Sicherheit auch Kickboxen werden vor 20 Jahren, gerade so in Japan, Glory. Da war Kickboxen nur riesig, da haben wir tatsächlich auch so die Besten der Besten. Ja. Gibt es mittlerweile noch ein paar internationale Verbände, wo dann dort wirklich einen Weltmeister, in dem einer aus Asien gegen einen aus Europa kämpft, wo einer aus USA gegen einen aus Europa kämpft. Aber auch hier in Deutschland gibt es so Verbände, die machen dann nur Veranstaltungen in Süddeutschland und es gibt aber trotzdem den Weltmeistertitel.
Das ist halt dann ein bisschen schade. Ist nicht mein Verständnis vom Leistungssport und vom Profisport.
Was ja auch dem Kickboxen an sich, gibt noch ein paar 2-3 große Verbände danach. Das sind halt mehr so Amateurverbände. Interessanterweise aus meiner Sicht, gerade beim Boxen, die tun sich ähnlich schwer. Da natürlich auch. Ja. Es gibt ein paar mehr Verbände, es ist deutlich größer. Es sind auch oftmals, Weltmeister ist dann tatsächlich der Beste. Aber so gerade beim Boxen ist die Ausgänge der Kämpfe ist oftmals so, du guckst dir das an, der Ausgang ist relativ eindeutig. Und dann kommt die Punktrichterentscheidung. Das ist halt genau andersrum aus irgendwelchen politischen Gründen.
Genau, ja.
Weil was gerade bei MMA, UFC, also im Endeffekt die Anzahl der Fehlentscheidungen sind extrem selten.
Ja,
also ist halt 99% der Fällen, würde ich sagen, 90%+ der Fällen ist so, okay, es war relativ eindeutig und selbst wenn es mal so eine Split-Decision war, kann man dann Argumente für beide Seiten finden, aber es ist extrem selten, dass so du denkst, okay, der eine hat jetzt den anderen klar dominiert, der dominiert wurde, gewinnt aber trotzdem, weil halt, keine Ahnung, ist aktuell der erste Kampf in seinem neuen Vertrag ist und jetzt halt gewinnen muss, dass es, sowas gibt es ja recht selten, wo Boxen sich auch die letzten Jahre, gerade in Deutschland, sich schwer tut.
Ja, das merkt man schon, aber wie gesagt, also die UFC-Leute, die bei mir sind, die sind mit denen ist halt Arbeiten auch total hervorragend.
Und das ist schon. Welche 3 Österreicher sind in der UFC?
Rakic, dann der
Kaisimov,
und der Wanderboy, der Austrian Wanderboy, wo ich aber jetzt den Namen gar nicht weiß, das ist der Spitzname. Aber der ist technisch unpackbar gut. Ja, bin ich hingeflogen? Irgendwann einen Rakic anschauen und da war er auch dabei. Da war ich echt überrascht, weil der technisch unpackbar ist. Wenn der körperlich noch ein bisschen nachlegt, wird der ganz groß.
Technisch im Stand?
Überall. Also okay. Der ist im Stand beim BJJ. ist der echt, echt cool drauf gewesen. Ne?
Was für eine Gewichtsklasse?
Poh, weiß ich nicht.
Kleiner oder großer?
Kleiner, also nicht halbschwer. Ein bisschen kleiner. Aber Austrian Wonderboy, okay, findet man.
Ich habe mal so grob im Hinterkopf, habe ich schon mal gehört. Rakic ist ja relativ gut dabei.
Genau, ist ein guter Freund von mir auch. Und das ist einfach eine Trainingsmaschine. Das ist unfassbar. Ja, also wenn man, das ist einfach, ich sage immer, er ist ein Mutant. Ja, und mein weil alle Kampfsportler heißen ja den Monster, den Maschinen. Und ich sage immer Gänseblümchen. Das ist mein Gänseblümchen. 2 Meter, 100 Kilo. Aber ein auch menschlich herausragende Persönlichkeit. Und der wird es noch ganz weit bringen.
Ja, ich sage mittlerweile, ich gehe davon aus, dass irgendwo in der Top 15, Top 10. Top 10, sein letzter Sieg war gegen Manuwa.
In war Knockout, Sekunden oder
High Kick in Stockholm war das vor ein paar Monaten.
Das heißt, sein nächster Kampf. Und jetzt im Dezember kämpft er in Nordkorea. Macht ihm nicht so viel Spaß, weil er hätte lieber in Las Vegas gekämpft, logischerweise. Aber der nächste ist Nordkorea.
Busan. Südkorea ist es.
Südkorea?
Ja, okay. Ich glaube, Nordkoreaner und amerikanische Organisationen.
Okay, das geht vielleicht nicht so aus,
Busan jetzt in. Gegen wen kämpft er?
Gegen den einen Türken.
Özdemir.
Ja, genau.
Richtig,
ja.
Das ist Schweizer. Schweiz gegen Österreich. Ja. Deutsch-italienisches Grenzgebiet.
Wird sicher stärker für die.
Ja. Cool. Das heißt, Kampfsport, Boxen, MMA. Und dann natürlich noch Ballett, was jetzt so ein bisschen für viele Randsportart ist.
Aber ja, also Sport, es ist natürlich ein Tanz, aber die trainieren am Tag 6 bis 8 Stunden und haben dann noch die Aufführungen, also die sind wirkliche Kämpfer. Die
Trainingsbereitschaft ist groß.
Ja. Mittlerweile jetzt sind auch einige Triathleten bei mir, also wir haben auch die beste österreichische Triathletin gerade in Therapie. Und es ist immer so, wenn einer kommt und ist mit dir zufrieden, der bringt natürlich Gott sei Dank auch dann viele andere dann hinten nach. Und so schwankt das immer ein bisschen. Ja? Also manchmal ist man Kampfsport, manchmal Ballett, jetzt kommen auf einmal die Triathleten, was auch eine super Partie ist. Ne? Die sind auch Viecher ohne Ende, ne? Und gehen meistens immer drüber über das Limit, die muss man mehr bremsen als fördern. Ne? Im Fußball muss man immer einen dritten Hintern geben und die anderen muss man eher bremsen. Aber das ist halt auch das Schöne, immer noch nach 20 Jahren, diese Vielfalt, die der Job halt hergibt. Ne? Also erstes Jahr war ich in einem Reha-Zentrum, dann war ich auf der Intensivstation als Therapeut, dann 3 Jahre in einer Integrationsschule mit körperbehinderten Kindern, dann 1 Jahr geistig behinderte Kinder, dann habe ich mich schon selbstständig gemacht, war im Nationalteam Badminton als Therapeut 7 Jahre, Handball-Nationalteam 1 Jahr, dann Bundesliga-Handball, die Pfeifers seit 10 Jahren, in einem Altersheim habe ich gearbeitet. Ja. Also richtig ein großes Spektrum und das macht den Beruf halt wirklich so geil. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja. Und die eigene Orde habe ich halt jetzt so seit 13 Jahren. Vorher war ich eingemietet, dann war ich 10 Jahre in einer kleineren und jetzt seit 3 Jahren in einer ein bisschen größeren Ordination bei der Reichsbrücke in Wien. Mit einem kleinen Garten auch mit 200 Quadratmeter, wo man im Sommer auch rausgeben kann. Da haben wir draußen einen Monkey Bar und dann einen Kniebeugenständer und eine Slackline und innen auch alles, was dazugehört. Ein 80 Quadratmeter Trainingsraum, wo ich auch Vorträge gebe. Und das macht richtig Spaß. Also das ist richtig, richtig cool.
Seit wann machst du das mit dem Training und Therapie kombinieren? Wird auch nicht seit Tag 1 gewesen sein?
Doch.
Relativ schon. Früh direkt hast du erkannt.
Weil nämlich, wie ich mich eingemietet habe bei einem Primar, bei einem Arzt, der hat schon Trainingstherapie gehabt. Ja? Und ich war eingemietet. Und ich habe sofort in der Sekunde gesehen, wenn ich meine eigene Orde habe, dann genauso. Ja? Und damals war es aber so, dass der das nicht gemischt hat, sondern nach der Therapie, wenn die Therapie abgeschlossen war, dann haben sie trainieren gehen können. Und ich habe gesagt, na, das gehört zusammen. Und ab den ersten Sekunden, wo ich meine eigene Orde gehabt habe, also ich kann mich nur erinnern, ich bin von ihm ausgezogen, im Guten, war total super glatte Trennung, habe meine Ordination aufgemacht und war so nervös damals, ob das Geschäft rennt, dass ich keinen Tag verlieren wollte. Ich habe am Donnerstag, bin ich bei ihm raus und am Freitag um 6 in der Früh ist von damals Techno-Gym, die Geräte kommen und 14 Freunde haben mir tragen geholfen. Und ich mir gedacht, na, die werden schon kommen mit irgendwelchen Regeln und werden uns helfen. Da will nur der Fahrer kommen, weil ich übersehen habe, nur eine Hauszustellung, aber nicht bis rauf. Ja. Aber wir waren eh zu 14, haben das um 6 in der Früh rauftragen. Um 8 Uhr sind meine Betten gekommen, die Therapiebetten. Und um 12 Uhr ist der erste Patient gekommen. Und das war von der ersten Sekunde, ich habe damals um die 50.000 Euro investiert in Geräte, von der ersten Sekunde habe ich das umgesetzt. Ne?
Vollgas.
Ja. Und das war aber am Anfang war es wirklich schwierig, weil es viel schwieriger ist, so ein Business aufbauen wie mit Handauflegen. Ja. Aber ich will mir ein Spiel schauen können.
Ja. Ja. Ja, das ist auch klar. Auch die im Fitnessstudio gehen. Wer will wirklich trainieren? Wer taucht halt auf, so nach dem Motto, ich bin im Fitnessstudio. Und dann, dass man keine Ergebnisse hat, hat halt die und die Gründe, ist halt so.
Ne? Ist halt so, ja. Na, aber es war von Anfang an, ich habe gesagt, na, wenn, dann muss ich was machen, wo ich dann in 10, 20 Jahren sage, ja, da steht dahinter, ja. Und ich war nie der, der gesagt hat, ja, da tun wir ein bisschen mal drum streichen, das kann ich nicht, das will ich nicht, ja. Und das war echt spannend, weil dann alle gesagt haben, also die Kollegen und die Freunde, ja, bist du wahnsinnig, du investierst so viel Geld da rein und hin und her, sage ich, ja, aber an das glaube ich. Ja. Ich kann nicht etwas machen, was an das ich nicht glaube, das ist ja schwachsinnig. Ja. Dann hat sich natürlich viel geändert, einige Geräte weg, andere dazu und die Richtungen immer weiterentwickelt. Ne. Und bin jetzt echt, echt froh, dass ich das nicht anders gemacht habe. Ja. War der weit steinigere und härtere Weg, aber mir kann keiner was vorhupfen.
Ja. Und deutlich zufriedenstellender.
Ja, definitiv.
Jetzt gehst du ja auch so in die Richtung nächsten Schritt, dann bietest mehr Ausbildung an.
Ganz genau. Ja.
Du arbeitest mit dem Physiotherapie, offiziellen Physiotherapieausbildung in Österreich?
Weniger. Also es ist so, dass da gibt es jetzt verschiedene. Es gibt den Verband, mit dem habe ich weniger am Hut, momentan noch. Ja. Ja. Und dann gibt es halt die Freiberufler, die halt sich selbstständig halt gemacht haben. Und ich habe die Balle-Akademie gegründet quasi, wo ich halt bei mir in der Ordination so 8 bis 12 Vorträge anbiete, zwischen 1 und 2 Tagen. Und aber auch gebucht werde, also von der Nationalbank, jetzt eben von Stephen Graves, wie wir in Thailand waren, Bewegungscamp, was natürlich sehr cool war, ne? Oder bei der Bundessportakademie, also das ist die Universität in Wien, die Schmötz, wo ich unterrichte, bei der staatlichen Trainerausbildung und bei den Koordinationslehrgängen. Und das macht mir richtig Spaß, das Unterrichten. Also das wird meine Zukunft sein, die baue ich jetzt auf, die nächsten Jahre, wo ich dann sage, irgendwann, jetzt bin ich 20 Jahre Physiotherapeut, ich habe jetzt über 40.000 Therapien gemacht. Ja? Also das ist eigentlich eine Zahl, die kann ich mir selber gar nicht vorstellen, ja. Mir macht es noch Spaß, ja, aber irgendwann möchte ich ein bisschen in eine andere Richtung. Und wie du weißt, beim Unterrichten kann man halt mehr sein Wissen verbreiten als 1:1. Ne? Und ich möchte halt meine Erfahrungen schon weitergeben. Ja. Also ich bilde auch immer wieder Praktikanten aus, ja, und die gerade in der Ausbildung sind. Und das macht mir richtig Spaß und da sehe ich meine Zukunft drin.
Ja. Du hast mir auch erzählt, du bietest Vorträge für deine Patienten an.
Ja.
Was ich ein ganz angenehmes Konzept finde, so dass ein bisschen der Patient auch ausgebildet wird.
Ja. Und das muss ich sagen, das habe ich selber unterschätzt. Ich habe gedacht, das ist ein gutes Zuckerl, wie man sagt bei uns, für einen Patienten. Ja. Und habe gesagt, okay, wenn ihr wollt, ich mache in den Rahmen, wenn ihr da seid, ist jedes Monat ein Vortrag. Ja. Und auf einmal war die Bude bumm voll. Da haben wir gedacht, die sind eh zweimal in der Woche da, aber gut. Ja. Und dann war der Vortrag 4 Stunden und danach, boah, das war jetzt interessant. Und ich denke mir, ich erzähle das doch 1:1 immer. Ne. Aber es ist trotzdem ein anderes Setting. Ja. Mhm. Der sitzt 4 Stunden da, hört sich die Theorie an, dann kommen schon 2, 3, 4 Übungen auch dazu. Ja. Aber der hat mit einem Mal erklärt, warum er überhaupt bei mir in Therapie ist. In einem 4-Stunden-Vortrag. Die Zeit hast du nicht beim Befunden. Weil bei Befunden schaue ich, wo ist das Problem, dann sage ich, das sind deine ersten Übungen und rüber und geht schon und Gas geben und trainieren. Ja. Da bleibt die Zeit nicht, in 4 Stunden was zu erklären. Ne. Und ich freue mich natürlich, aber ich habe nicht damit gerechnet, ja, dass das bei den Patienten so gut ankommt, dass die dann kommen und sie wirklich 4 Stunden hinsetzen auf einen Samstagvormittag und sagen, wie funktioniert mein Knie, warum ist das Kreuzband gerissen, wie wird das versorgt, mit was muss ich rechnen, warum tut es noch immer weh, warum tut es bei einem weh und bei einem anderen nicht. Ja, wenn man dann sich die argen YouTube-Videos, wie die irgendeinen Schrauben raushämmern aus einem Knie, dann weiß man, warum das bei den einen 2 Monate dauert und bei den anderen ein Jahr. Und was so ein bisschen so ein Hobby von mir geworden ist, ist bei Operationen zuschauen. Da lernt man als Therapeut so unpackbar viel. Ja. Verschiedene Ärzte, verschiedene Zugänge, verschiedene Operationsmethoden und du weißt dann auf einmal, okay, du brauchst dich nicht wundern, wenn der nach 6 Monaten noch ein geschwollenes Knie hat. Weil oft passiert was und manche geben es zu, manche nicht. Ja. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich den Arzt anrufe und sage, du, der hat nach 4 Monaten noch eine Schwellung, war da bei der OP alles okay oder ist da irgendwas passiert, sollte was wissen. Ne? Dann höre ich oft nichts am Telefon und dann, naja, na, war eh alles okay, und dann hört man schon raus, ob es da ein Problem gegeben hat oder nicht. Ja. Aber das kommt halt öfter, ist ja auch menschlich, ja, es kann nicht alles klar funktionieren. Aber das ist bei Operationen zuschauen, hat mir auch sehr viel weitergebracht. Ja. Und das gebe ich dann auch weiter bei den Workshops für die Patienten. Ja. Und das kommt recht gut an und das macht recht gut Spaß.
Ist auch eine gute Parallele zum Training, wo der eine sagt, okay, hier, ich habe, meine Freundin hat den ersten Klimmzug in 6 bis 8 Wochen gelernt. Ich selber mache jetzt seit 6 Monaten Versuchen, Klimmzug zu lernen, schaffe es immer noch nicht. Wieso?
Ja.
Das sind individuelle Unterschiede. Beispiel die Freundin, die nach 6, 8 Wochen den ersten Klimmzug kann, hat unter Umständen Leistungssport-Background, hat vielleicht Leichtathletik sogar gemacht, was eine gute Hilfe ist für Klimmzüge, während du selbst im Endeffekt der einzige Sport, den du gemacht hast, zwischen 10 und 20 war so während der Schulzeit die 1,5 Stunden Schulsport die Woche. Und das war dann auch so bloß nicht schwitzen und dann gar nichts. Das heißt, sie zehrt so ein bisschen von dem Zins. Du zehrst nicht von dem Zins, du hast nie investiert. Ja. Dementsprechend dauert es jetzt einfach länger bei dir, bis du den ersten Klimmzug als Frau lernst. Ja, aber bei einer OP ist ja im Endeffekt genau das gleiche Spiel. Der eine kommt schneller zurück. So ein Klassiker ist auch, je mehr Muskelmasse jemand hat, je fitter, je stärker jemand vorher ist, desto schneller geht es einfach. Während wenn der Bewegungsapparat nicht so ausgebildet ist, denn, ne, oder dann halt in so einem Fall auch noch bei einer OP was schief lief oder bei einer OP was nicht ganz so glatt läuft, wie es eingelaufen soll.
Und ich hab viele Ärzte, mit denen ich mittlerweile zusammenarbeite, die mich schon kennen, mein Konzept kennen und die mir vor der Operation, wenn es möglich ist, schon die Leute schicken. Ja, wenn du jetzt ein Kreuzband hast und der nicht gleich operiert wurde, weil er halt in der heißen Phase ist, in der Entzündungsphase und du da nicht reinschneiden darfst und der eben 3, 4, 5 Monate warten muss, wenn der zu mir kommt, dann habe ich ein viel leichteres Spiel. Ja, weil da schaue ich zuerst einmal Schwellung weg, Beweglichkeit her und dann gebe ich dem nochmal Gas, so viel wie geht, dass der perfekt vorbereitet auf die OP kommt. Und die Unterschiede sind gewaltig. Ja, also wenn du 5 Monate dich vorbereiten kannst auf ein Kreuzband-OP, das ist wie Tag und Nacht. Kannst du nicht vergleichen. Ja. Aber da brauchst du wieder Ärzte, die das wissen. Ja. Weil viele Ärzte sagen, ich baue dir das Kreuzband ein und das passt dann schon. Und nach 2 Monaten kannst du wieder gehen. Nein, kannst du nicht. Ja. Da gehört einfach viel, viel mehr dazu. Da gibt es halt viele Eventualitäten, auf die musst du auch die Patienten hinweisen und dann sagen, wenn du weißt, wie das funktioniert, und wenn du weißt, wie der OP funktioniert und wenn du weißt, dass ein Kreuzband eigentlich 1,5 Jahre braucht, bis es sich wieder umbandelt, von einer Sehne auf ein Band, dann ist das Spiel schon ganz ein anderes. Ja? Und wenn du das dann eben auch in einem Vortrag einem Patienten beibringst, dann sagt er, uff, ich hab geglaubt, in 6 Monaten bin ich wieder fit. Nein, bist nicht. Ja? Und das sind so spannende
Geschichten. Redest du mit Patienten über Supplementierung, Ernährung?
Noch zu wenig, muss ich echt zugeben. Also wir sagen jetzt nur in der Zeit nach der Operation, die ersten 2, 3 Monate, bitte entzündungshemmende Nahrungsmittel zu dir nehmen, wie Kurkuma, wie Ingwer, wie alle diese Geschichten, Wildlachs und Brokkoli und so Sachen, Und bitte vermeide weitgehend Zucker und Alkohol. Also wir sagen nur diese 0815, wo du auf keinen Fall falsch liegen kannst. Ja. Es wäre natürlich total super und spannend mit einem Ernährungsberater oder mit einem Unschuld zum Arbeiten, wo man die Leute hinschickt. Ich habe in Wien noch keinen gefunden, mit dem ich das machen kann. Das ist wirklich, wirklich die Geschichte. Und das Zweite ist, dass ich schon mal froh bin, wenn die Leute überhaupt in Therapie kommen. Geschweige denn, dass sie vom Therapeuten dann noch zum Ernährungscoach gehen oder sonst irgendwas. Ja. Es wäre 100% der richtige Weg. Ja. Wir haben jetzt in meinem Heft, da wo zuerst der Neurotransmitter-Test drin war, ist jetzt auch dein Getränk drinnen. Wir sagen das Ansersaftel dazu. Ja. Und es sind diese Ernährungstipps drin, die auf keinen Fall falsch sein können bei einer Entzündung. Ja. Es sind auch Stressmanagement-Tipps drinnen. Ja. Und eben die Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, wo ich weiß, ich habe ein gutes Gefühl, ich kann die Leute hinschicken, das ist alles in unserem Heftel drin. Aber auf die Frage zurückkommen, ich bin 100% davon überzeugt, dass es richtig ist. Ich habe wirklich in Wien noch keinen gefunden.
Gibt es ein Physiotherapiebuch, wo es ein Ernährungskapitel gibt?
Vielleicht, aber ich habe es noch nicht gefunden. Ja. Wir sind in der Therapie, in meinen Augen, da mache ich mir jetzt nicht viel Freunde, sage ich mal wirklich ein paar Jahre hinten nach. Ja? Wenn in Österreich was nicht evidence-based ist und 100-mal untermauert, dann gilt es nicht. Ja? Da ist deine eigene Erfahrung Povidl. Zum Beispiel, wie Flossing rausgekommen ist, das Flossen. Ja? Sage ich, gute Idee, kommt mir logisch vor, ich habe das gemacht. habe das dann meinem Team vorgezeigt, ich habe 5 Mitarbeiter, dann sage ich, wir flossen jetzt bei dem, was angebracht ist. Jede Woche ist Team-Meeting, welche Feedback haben wir von den Patienten? Paff, nächste Woche wieder. Nach 4 Wochen haben wir gesagt, das kommt in unser Portfolio rein, in unser physiotherapeutisches, seitdem floss ich. Das ist meine Art der Studie, da brauche ich jetzt kein Evidence-Based. Na, für mich, und ich sage immer, es kommt auch darauf an, wo du was anbietest. Bei mir am Mexiko-Platz in Wien funktioniert es. Das heißt nicht, dass es in Tirol auf der Alm funktioniert. Ja? Ich sage deswegen, ich habe mal einem Freund geholfen, eine Woche Urlaubsvertretung, 20 Kilometer außerhalb von Wien. Ne? Und so meine Idee war eben danach trainieren und gib Gas und so. Ne? Die kommen direkt, ist jetzt kein Schmäh, Wolfgang, mit dem Traktor zur Therapie. Der ist an dem Tag schon 20 Mal am Mähdrescher raufgestiegen und wieder runter. Der hat solche Haxen, solche Hände, so einen Tonus. Dem brauchst du jetzt keine Kräftigungsübung geben. Den musst du wieder runterholen. Ja? Das heißt, die Studie, welche auch immer, die in Wien gilt, gilt 20 Kilometer außerhalb von Wien gar nicht. Soll jetzt nicht heißen, dass Studien nichts wert sind, ja. Ja? Nicht falsch verstehen. Ja? Aber man muss da schon sehr differenziert schauen, welche Gesellschaftsgruppe hat die Studie, war drinnen, ja? Stadt, Land, Fluss, ja? Übertrieben jetzt. Ja? Und was ist dabei rausgekommen? Ja? Und wenn ich sage, okay, es gibt noch nichts, na, dann mache ich das selber. Ich mache nicht einen Schaß, ich tue ja das Gummibandel nicht um den Hals wickeln, ja? Sondern Gelenk, Muskel, Feedback. Okay, beim nächsten wieder. Ah, war zu viel, war zu wenig, hat gar nicht geholfen, bla bla bla. Ne? Und dementsprechend sage ich, funktioniert das. Ne? Wenn man jetzt da redet in Österreich mit Physios und Flossing, so ein Blödsinn ist ja nicht evidence-based und woher hast du denn das? Und das sind schon wieder die gescheiten Therapeuten, die alles besser wissen. Sage ich, ja, weiß ich ja. Ja, ich bin 20 Jahre Physio, habe meinen Erfolg. Zeig mir was Besseres. Ja? Genauso die Chiropraktik, genauso die Nadelreizmatten, was die Russen schon machen seit 300 Jahren. Ja? Und deswegen, da muss man sich halt dann ein bisschen drüber stellen und sagen, okay, red du, was du redest, du bist der Theoretiker, ich bin der Praktiker, ich stehe jeden Tag 10 Stunden in der Arbeit, du nicht. Wenn du nichts Besseres hast, bitte geh doch weiter.
Ich bin 100% bei dir. Ja. Im Endeffekt, das gleiche Spiel gibt es in Ernährung. Das gleiche Spiel gibt es im Training. Ja. So ein Klassiker in der Ernährung ist, es gibt keine Studie, die zeigt, dass mehr als 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein pro Tag mehr Ergebnis bringen. Mhm. Wenn du jetzt mit jedem redest, der einigermaßen erfolgreich mit Bodybuildern gearbeitet hat, der wird dir sagen, dass kein Bodybuilder 2,4 Gramm oder weniger Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag isst. Die essen alle im Bereich von 3, 4, teilweise sogar mehr Gramm Protein. Gibt aber keine Studie dazu. Ja. Wie viele Studien gibt es mit Bodybuildern? Es wird schon mal schwierig, eine Studie zu machen, wo du sagst, okay, jetzt analysieren wir die Ernährungsgewohnheiten von 100 Bodybuildern. Sowas soll es ja irgendwo mindestens sein. Ganz schwierig. Oder das gleiche Spiel im Training. Wenn ich da eine Studie mache, zu welche Methoden steigern Bankdrückleistung am effektivsten, und dann habe ich da irgendwie 35 Sportstudenten mit einer Bankdrückleistung von 75 Kilo und einer Standardabweichung von 8 Kilo, da kann ich machen, was ich will, die werden stärker. Will ich jetzt eine Bankdrückstudie machen zu, was steigert meine Leistung auf hohem Niveau oder in einer spezifischeren Zielgruppe, dann müsste ich eigentlich gehen und gucken, okay, machen wir mal eine Studie mit jemandem, der ein hohes Leistungsniveau hat. Dann bräuchte man mal mindestens 15 Leute, die 180, 200 Kilo Bankdrücken machen.
Wird schwierig.
Ich kenne keine 15 Leute, die 200 Kilo plus Bankdrücken machen. Ja. Persönlich.
Deswegen, also ist meine Meinung, Studien sind schon gut, ja, aber nicht so hoch einzuschätzen, wie es momentan ist. Ja. Da ist meine eigene Erfahrung mit 20 Jahren viel wertvoller. Zum Beispiel, es gibt da die Rückenschule, die in der Physiotherapie mir vor 20 Jahren, 23 Jahren beigebracht wurde. Und nach Jahren habe ich mitgekriegt, wie die Studie gemacht haben. Das waren 5 Leute im Eigenversuch. Und aufgrund der Studie mit 5 Leuten im Eigenversuch mit Klebeelektroden ist die Rückenschule gegründet worden. Über 20, 30 Jahre ist das propagiert worden. Heute noch wird in der Ausbildung für den Physiotherapeuten in Österreich keine Kniebeuge instruiert. Danke, keine weiteren Fragen, euer Jan.
Aus deiner Sicht, was sagst du, was ist der Grund, warum dieses Thema Science-Based und Evidence-Based so groß geworden ist in den letzten paar Jahren?
Das ist schwer zu sagen. Das sind halt Leute, die sich nicht trauen hingreifen, die müssen nicht reden. Ist vielleicht ein bisschen provokant. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt dann nicht, jetzt wir haben es uns erarbeitet. Ja, du bist jeden Tag am Floor, ich bin jeden Tag am Patienten. Ja. Mir kann keiner, ich habe Fehler gemacht ohne Ende, ja, für welche ich mich teilweise geniert, teilweise haben mich die weitergebracht, aber so ist das Leben einfach, es rennt nicht immer gerade. Ja. Es geht rauf, es geht runter, aber man darf ja auch nicht die Vogel-Strauß-Politik betreiben, Kopf im Sand und alles andere geht mir nichts an. Das heißt, habe ich einen Fehler gemacht, dann habe ich reflektiert und sage, Pah, Roman, du hast jetzt echt einen Scheiß gemacht, das kommt nicht mehr vor. Wie kann ich das verhindern? Wie kann ich das weiterentwickeln? Und das glaube ich einfach, dass uns das dann halt weitergebracht hat. Und das machen aber die anderen nicht. Die sagen, ja, wir machen eine Studie und dann gibt es die Kontrollstudie und da habe ich da 10 Leute und da 15 Leute und wer war der Auftraggeber? Wer war der Geldgeber? Was wollte ich wirklich haben? Ja.
Oder bei sowas wie einer Kniebeuge, Studien zu Kniebeugen, was ist eine Kniebeuge?
Ja.
Genau. Ist es ganz runter? Ist es
horizontal? Halb runter, horizontal und bla bla bla.
Wo ist Knie? Ganz nach vorne? Ja. Bleibt das Knie über dem Knöchel und so weiter?
Wir lernen noch immer in der Akademie, dass du das Knie nicht vorschieben darfst. Alleine da höre ich keinen. Ich diskutiere nicht mehr. Gewisse Dinge diskutiere ich einfach nicht mehr. Ja. Wo ich sage, ja, mach mal deine Erfahrungen und da können wir gern wieder reden. Das wirkt vielleicht arrogant, aber wenn du wirst das kennen. Wenn du 20 Jahre den gleichen Blödsinn diskutieren musst, dann sagst du irgendwann, macht es unter euch aus. Ich hab die Diskussion schon 15 Mal gehabt, brauche ich nicht mehr. Ja. Und dann kümmere mich lieber um neue Sachen, eben wie wir vorher gesagt haben, den Neurotransmitter-Test oder Neuroathletik zum Beispiel, ist auch so ein Thema, wo ich glaube, dass es noch in den Kinderschuhen steckt, da kann man noch urviel, wirklich viel rausholen. Wir machen das auch, gibt es auch noch kaum Studien in der Physiotherapie. Ich habe es von Patrick Meiner damals die Kurse gemacht und ich war beim Linhard einmal und ich finde das sensationell, was die auf die Beine gestellt haben. Ja. Und ich baue das halt auch wieder, ich nehme eine Technik her, bau das ein bei mir in die Therapie. Passt gut? Okay, passt nicht? Weg. Das nächste, ja. Und so spiele ich mich und baue mir das selber auf, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe weder die Zeit noch den Willen, dass ich da jetzt auf einmal Studien aus dem Hut zauber. Ich will arbeiten, ja. Und die Geschichte, und nochmal, die Studien würden dann am Mexiko-Platz 24 gelten und nicht mehr in Enzers Feld. Enzers Feld ist die Ortschaft von meinem, wo der Freund die Orde hat, ja. Das heißt, du musst für dich deinen Weg finden, der für dein Klientel passt. Und musst aber genauso weit sagen, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, du, ich kann dir nicht helfen, ich bin nicht der Richtige. Lieb, dass du mich nicht findest, aber dir könnte der vielleicht besser helfen, weil mein Wissen, mein Portfolio ist für dich nicht das Richtige, vielleicht für jemand anderen. Ne? So weit musst du aber auch mal werden. Ne?
Zielgruppe, Ziel und auch meiner Sicht auch immer eine große Frage ist Effizienz. Wie viel Zeit bist du bereit zu investieren in was? So was wie Neuroathletik, ich bin auch über die letzten Jahre beobachtet. Ich habe Lars Lienhardt vor Rio Olympia 2016 kennengelernt. Da war ich in Kienbaum, im Leistungszentrum mit den Sprintern. Er war auch da zwei Tage lang beobachtet, was er so macht. Habe einige Fragen gestellt. Ich fand es ganz interessant. Die Ergebnisse waren da. Und mein Fazit nach zwei Tagen war so, es ist wahnsinnig komplex. Ich bin grundsätzlich schnell vom Begriff. Er hat mir einige Dinge erklärt. Ich war dann so, okay. Und wenn ich jetzt quasi einen Test, eine Vorgehensweise, aber wie baue ich das jetzt um? Ah nee, da musst du 5 Jahre studieren und hier und da machen. Und es ist wahnsinnig komplex. Am Ende vom Tag geht es nur um Aktivierung. Mhm. Da kann ja auch teilweise einfach, wenn ich einen Kugelschreiber nehme und in den höchsten Punkt des Muskels 10 Sekunden im Uhrzeigersinn drehe, dann habe ich auch eine verbesserte Aktivierung der Muskulatur.
Ja, das ist Fakt. Also die Geschichte ist bei dem, ich nehme das raus, was leicht geht. Ja, dieses Komplexe lasse ich komplett aus. Das haben wir bei dem, was du letztens gehabt hast, das 80-20-Prinzip, das wende ich da definitiv an. Was leicht geht, nehme ich, das Komplexe geht mit da nichts, das würde den Rahmen sprengen. Ja. Oder zum Beispiel habe ich einmal vor Jahren angefangen, die angewandte AK, angewandte Kinesiologie. Sensationell. Aber der Aufwand und diese Komplexität, die Verschaltungen, bis ich das kann, das zahlt sich nicht aus. Da habe ich wirklich 90% Aufwand für 10% Output. Deswegen habe ich das weggelassen. Nicht, weil es nicht gut ist, aber weil es mir viel zu aufwendig ist, um da jetzt einen Benefit zu haben. Da habe ich mit den Sachen, die ich mache, mehr Erfolg und mehr Spaß. Weil ganz ehrlich, es soll ja mir auch Lust gut gehen. Und dir. Ja? Weil wenn es uns gut geht, können wir den anderen besser helfen. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Und das war mit der angewandten Kinesiologie, sage ich, ja, super Konzept, aber für mich nicht. Ja. Und bei der Neuroathletik hole ich mir das raus, was leicht geht. Diese ganz schwierigen Schichten, wo man dann austestet, 2 Stunden, das ist nicht meins. Ja, das soll der Lars machen, das soll der Patrick machen und der Kopp machen. Aber die schicke ich auch dann gern weiter.
Ja. Aber da bin ich 100% bei dir. Sowas wie angewandte Kinesiologie und so ein paar andere Sachen. Ich habe auch vor 8, 10 Jahren eine ganze Reihe von so Physio-Kursen besucht, um zu gucken, okay, welche Techniken kann da ich für mich mitnehmen, wo ich dann quasi in meinem Trainingsszenario so eine Prämisse, die ich verfolge, ist, es muss innerhalb von weniger als 3 Minuten Ergebnisse bringen, weil 3 Minuten ist meine maximale Satzpause. Mhm. Wenn ich gleich mal länger als 3 Minuten investiere, kostet es mich Trainingszeit. Ja. Es darf mich keine Trainingszeit kosten. Ja. Und da ist im Endeffekt auch so, ne? Genau. Hier und da mal so Kleinigkeiten raus, die AK, angewandte Kinesiologie, die Muskeltests zur Aktivierung, super. Einige davon, alles andere und alles, was über den Muskeltest hinausgeht, aus meiner Sicht auch, solange du dich nicht komplett spezialisierst, okay, angewandte Kinesiologie ist quasi die Basis von dem, was ich mache, oder Neuroathletik ist die Basis von dem, was ich mache, oder Methode oder Therapie X ist die Basis von dem, was ich mache, so wahnsinnig viel Zeit zu investieren für relativ wenig Effizienz und oftmals dann halt Zeit weg von dem, um was es eigentlich geht. Sagst du, im Training kommen wir sehr oftmals vor, das sind dann die vor einer Stunde Training erstmal 40 Minuten Warm-up, Mobility, Aktivierung machen und dann, wo ist dein Training? Ja.
Aber da bin ich 2/3 der Zeit. Komplett bei dir. Du musst es ja auch deinen Klienten rüberbringen. Wenn es bei mir ein Patient kommt, ja, mit einem Kreuzband und ich mache 2 Stunden Test, dann sagt er erst, deswegen bin ich auch ein absoluter Fan von Tapen, das möchte ich auch gerne anbringen, weil es ist eine schöne Studie ist herausgekommen. Ja? Tapen verhindert Schmerzen nicht oder lindert Schmerzen nicht. Und ich lese mir das durch und sage, warum haben sie das gemacht? Für das ist Tapen gar nicht da. Das ist wie ein Auto schwimmt da nicht. Ja? Und da haben sie sich im Internet, also Facebook und Insta, ausgelassen, die Tapen, die sind alles Vollidioten und man, jetzt habt ihr den Beweis, Tapen verhindert keine Schmerzen. Und ich denke mir, seid ihr alle geisteskrank? Für das ist ja gar nicht da. Ja? Tapen hat in allererster Linie die Idee, mal die Wahrnehmung zu erhöhen. Dann kann ich einen Korrekturtipp machen. Ich kann die Kniescheibe, das haben wir ja gemacht in Koh Samui, die Patellasehne medialisieren und das habe ich nicht einmal gemacht und nicht zweimal, sondern hunderte Male. Und ich kann aufgrund der besseren Ansteuerung von Vastus Medialis dann eine höhere Effizienz haben. Ob der dann weiter mehr Range hat, vielleicht hat er wirklich weniger Schmerz, aber das ist mir gar nicht wichtig. Ich möchte nur, dass die Muskulatur besser ansteuert. Ja? Ich möchte, dass die Kniescheibe so läuft, wie sie gehört. Bei einem Memory-Tape möchte ich, dass der erinnert wird, dass die Schultern hinten sind. Ob der jetzt mehr oder weniger Schmerz hat, ist mir wurscht. Ich möchte nur mal, dass der weiß, wo er hingehört. Ja? Wenn der jetzt sich 2 Bänder gerissen hat bei der Weltmeisterschaft und sagt, ich gehe aufs Feld, egal was, dann muss ich ihm ein Stabilisationstape geben. Da geht es nicht um Schmerz oder nicht Schmerz. Das heißt, das werden ja auch teilweise Studien gemacht, die ja überhaupt keinen Sinn machen in meinen Augen. Und ich habe mir dann so immer gedacht, also prinzipiell, ich diskutiere im Internet nicht, was keinen Sinn macht. Ich stelle mich nicht hin und gebe auf irgendwas eine Antwort, weil es macht. Es gibt keiner dann zu, der sagt, ah ja, du hast recht. Das habe ich noch nie gelesen, ne? Da war ich knapp dran, dass ich sage, ah, jetzt muss ich was schreiben. Und da war ich, nein, es ist so weit weg von Gut und Böse. Ja. Nämlich eine Studie zu machen, wo die Fragestellung schon falsch ist. Dafür ist das Tape einfach nicht da.
Das ist eine gute Studie. Dann ist von vornherein steht fest, was bei am Ende vom Tag rauskommt.
Ja, genau. Ja. Reduziert Tape Schmerzen? Nein. Boah. Also nicht tapen. Ja, dafür ist es aber nicht gemacht. Ja. Und tapen mache ich sehr, sehr gerne, weil es eben genau so schnell wirkt. Ja, weil es oft so ist, dass, also ich habe so die Palle 5 für mich kreiert, das heißt, wenn ein Patient bei irgendwas, sagen wir Kniebeuge, Knieschmerzen hat. Das erste ist, isometrisch die Muskulatur ansteuern, sofern es kann. Wenn das hilft, dann greife ich hin mit einer Mulligan-Technik. Ja, klingt das gut, müssen wir der Mulligan jetzt erklären, aber ja, wenn das funktioniert, dann unterstütze ich das noch mit einem Tape. Ja, wenn das noch immer nicht funktioniert, das noch immer zu viel, dann Hebel reduzieren, Gewicht reduzieren, aber trotzdem die Übung ausführen lassen. Weil ich sage immer, was ist der Unterschied zwischen einem guten Trainer, einem schlechten Trainer und einem Physiotherapeuten? Auch wieder provokant. Ja? Eine Übung tut weh, der schlechte Trainer sagt, mach weiter. Der gute Trainer sagt, hör auf und der Physiotherapeut sagt, was muss ich machen, damit es nicht mehr weh tut? Ja? Weil, wenn ich jetzt sage, Stiegensteigen tut mir weh und der Physiotherapeut sagt, dann nimm die Rolltreppe, macht keinen Sinn. Wenn ich sage, es tut weh und du sagst, geh weiter, das wird schon passen, ne? So auf Russisch, ne? Macht keinen Sinn. Ja? Das heißt, ich muss ja einen Weg finden, dass das, was ihm weh tut, nicht mehr weh tut. Klingt zwar komisch, aber viele sagen, na mach's halt nicht. Das ist ja nicht die Lösung. Ja, beim Kreuzheben tut mir das Kreuz weh. Ja, dann mach's halt nicht. Nein, ich muss den Weg finden, dass es nicht weh tut. Ne? Und das mache ich eben gern mit Mulligan, das mache ich eben gern mit Tapen, das mache ich eben gern mit diesen Techniken. Ja. Und wie du sagst, das muss in 3 Minuten funktionieren. Ja. Und wenn, dann funktioniert es. So, und diese Dinge, die funktionieren entweder gleich oder gar nicht. Mulligan funktioniert nicht noch 20 Mal. Entweder jetzt oder nicht. Mhm. Und das ist das Coole. Deswegen habe ich gesagt, das ist eine von den 3 Techniken, die pfeifen.
Und auch da wieder Mulligan, selbst wenn es jetzt so eine beliebte Technik ist bei dir, ja, wird auch nicht in 100% der Fällen funktionieren.
Nein, nicht. Überhaupt nicht.
Nichts funktioniert in 100% der Fällen. Ne? Weder im Training noch in der Ernährung.
Gar nicht.
Ja. Noch in der Therapie. Ja. Entscheidend ist, Techniken, Ernährungsmethoden, also genau. Übungen, Trainingsmethoden zu haben, ja, wo man mit einem hohen Prozentsatz einen Erfolg erzielt und dann quasi mehrere Optionen, wo man ein bisschen abwechseln kann.
Ganz genau. Also Werkzeugkiste wieder. Ja.
Mulligan ist auch eine Weichgewebstechnik, oder?
Nein, eigentlich geht es nur um Gelenke führen, sagen wir mal so. Ja. Das heißt zum Beispiel, du machst eine Kniebeuge, du versuchst, die Gelenkspartner ein bisschen anders zu führen, machst wieder die Kniebeuge und in der Sekunde, ab der ersten Wiederholung, muss es leichter gehen. Das heißt, entweder weniger Schmerz oder mehr Range, also mehr Bewegungsamplitude oder eine bessere Performance. Ja, wenn der eiert mit dem Knie, ja, dann kannst du sagen, er hat dann eine schönere Führung. Dann gehe ich weg mit meinen Händen, sag, jetzt mache ich es nochmal und dann muss es kurz bestehen bleiben, dass es dann in die Birne reingeht. Ja. Und dann sage ich, wie schaffe ich es, dass das bleibt? Ich mache einen zweiten, dritten Durchgang, ich unterstütze das mit einem Tape zum Beispiel und dann sage ich, okay, warum bei einer Hüfte zum Beispiel funktioniert das jetzt, was könnte da jetzt sein? Dann sage ich, möglicherweise muss ich halt austesten, Gluteus Medius zu schwach, na dann aktiviere ich den mal isoliert. Dann schaue ich mir dann, funktioniert besser. Sage ich, okay, deine Hausübung ist Gluteus Medius isoliert, ja, Wahrnehmung und so weiter. Und so fängt das Spiel dann an. Und das ist das Geniale, einfach und genial von Mulligan, weil die schwierigen Dinge merken wir als Wiener ja nicht.
Das heißt, von deinen Top 3 haben wir zweimal Gelenke, Chiropraktik und eine Mulligan und einmal Weichgewebe,
Bewegungs... Also Gymnastik eigentlich, das ist Gymnastiker natural.
Ja, das Weichgewebe, Bewegung.
Ja. Das sind halt so die Top 3. Also was ich sehr gerne mache, sind diese gelenkszentrierenden Maßnahmen. Da habe ich mir einen ganzen Workshop zusammengebaut. Für jedes Gelenk 1 bis 2 Übungen, die das Gelenk quasi zentrieren. Das heißt, die Gelenkspartner weitgehend gegenüberstellen. Bei der Schulter weiß man ja, 1 Zentimeter aus dem Lot, 1 Zentimeter aus der Mitte, 10 bis 20% weniger Körperkraft, weniger Kraftentwicklung. Bei 2 Zentimeter 50 bis 60% weniger Kraft. Das geht bei der Schulter. Ja. Das heißt, da nehme ich mir die Außenrotatoren her, die ich beispielsweise beim Polyquin, beim PCP 1, Polyquin International Certificated Program, also ein super klingender Name, in Toronto mir angeeignet habe. Funktioniert super. Ja. Bei der Hüfte, Gluteus Medius und Gluteus Maximus, super geniale Übungen. Und da habe ich einen Workshop zusammengestellt, der dauert ziemlich genau 4 Stunden, wo ich sage, für jedes Gelenk bekommst du deine 1 bis 2 Übungen, die du entweder mit körpereigenem Gewicht oder mit einem Gymnastikband, Miniloop, Powerloop, Theraband trainieren kannst. Wobei es kein Krafttraining ist. Es ist ein Tonisieren, ein Aktivieren und ein Gegenüberstellen. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich meine Golden Nuggets habe. Mit denen heute gerne.
Stretching.
Ja.
Was sagst du?
In der Therapie nicht wirklich. Ja. Da bin ich mehr beim Mobilisieren. Ja. Eben auch Gymnastiker natural, solche Geschichten. Funktioniert viel, viel besser für mich. Wobei Stretching prinzipiell einmal für mich eine gute Geschichte ist. Zum Runterfahren, zum als Sundowner, ja. Stress reduzieren, alles super. Nach dem Sport, alles super. Ja. Ich bin halt der Verspülte. Ja, ich tue mich gerne am Boden herumrollen, gehe in eine Dehnposition rein, gehe wieder raus, mache eine Rolle, gehe in die nächste Stretch-Position rein. Das ist genau das, was der Alvaro Romano hat für mich Gymnastica Naturale erfunden, quasi. Ne? Und hier und da bleibe ich in der Endposition drinnen. Aber prinzipiell, ich bin ein Befürworter für Stretchen. In der Therapie selber, im Physiotherapie-Setting, eher weniger. Da sind andere Sachen wichtiger. Nach einem Training, um den Tag abzuschließen, Stressmanagement, ja, definitiv. Meiner Meinung.
Das heißt, Mobility oder Mobilitätstraining im Sinne von Bewegung ziehst du klassisch im statischen Stretchen oder auch dynamisch im
dynamischen Stretchen vor? Also in der Früh gerne als Morgenroutine Joint Mobility vom Stephen Maxwell. Super Idee, 10, 20 Minuten jedes Gelenk isoliert, endlagig 10 bis 20 Mal bewegen. Als Morgenroutine. Eine von mehreren Morgenroutinen. Jeden Tag das machen wird auch fad werden. Ja? Aber hier und da das machen, ja. Ja? Wenn du eine Session hast mit 15 Minuten in der Früh oder am Abend, Gymnastica Natural, da ist der ganze Körper drin. Rückwärtsrolle, Vorwärtsrolle, Seitwärtsrolle und die ganzen Spiletteln. Das macht auch Spaß. Ja? Und da ist alles drinnen, weil oft ist es so beim Stretchen, dass du dich auf deine Hauptmuskeln halt konzentrierst, Hinteroberschenkel, Hamstring, so gut wie bei jedem Mitteleuropäer, so kurz wie es mei, ja. Und die Wirbelsäulen, Rotatoren sind bei den meisten verkümmert und
rudimentär. Warum ist der Beinbizeps so kurz?
Naja, A hat er das meiste Bindegewebe eingelagert. Ja, also der ist von per se her, von seiner Struktur her schon mal benachteiligt, ja, weil der krampft ja auch am gernsten, wie ich sage. Ich weiß noch immer nicht, ob gernsten ein deutsches Wort ist. Gerne am gernsten. Ja. Aber der hat am meisten Bindegewebe, ist am schlechtesten durchblutet. Ja. Deswegen krampft er auch so gerne. Ja. Und dann gibt es halt die Geschichte, dass die meisten ja den Fokus setzen auf Muskulatur, die man sieht. Ja, also der Quadrizeps wird ja viel lieber trainiert als die Hamstrings, immer noch. Ja. Der Bizeps wird trotzdem noch lieber trainiert als die Rhomboideen. Was ich sehe, selber sehe, das ist mehr im
Fokus. Bizeps ist aber auch der wichtigste Muskel im Körper.
Natürlich, ja. Weil mit was machst du ein Gurkenglasl auf? Ne? Und das heißt, für mich ist es oft so vom Training her, dass halt der Quadrizeps sehr viel mehr gefordert wird wie die Hamstrings. Ist auch eher unangenehmer vom Training her, der Muskelkater in den Hamstrings ist ja ganz grauslich. Der absolut unguteste Muskelkater ist eine Halsmuskulatur, die ich extrem gern trainiere, nämlich nicht Nacken, sondern Hals, vor allem für meine HWS-Patienten, für meine Bandscheibenpatienten.
Ja. Wie trainierst du die?
Diese Übung nennt sich Ja, Nein, Vielleicht. Du legst am Rücken und nimmst deine Beine und hebst den Kopf, drehst den Kopf und tust den Kopf seitneigen. Können wir vielleicht dann extra nochmal ein kleines Video machen. Ganz eine super leichte Übung. Und ich fange mit Patienten an mit 3 Wiederholungen. Fertig. Vorteil, Full Range of Motion. Der Bandscheibenpatient, der Angst hat, seinen Kopf wieder zu drehen, fängt an isoliert. Ja, ich kann wieder den Kopf drehen. Ich darf den Kopf nach hinten, was ja ganz verpönt war in den 80er Jahren, Kopf in den Nacken liegen. Ja. Ich kann vor, ich kann seitneigen. Ja. Dreimal 3 Wiederholungen. Wenn das gut geht, dann macht er eine Wiederholung mehr. Ihr redet von Therapiesetting, nicht von Krafttraining. Ja. Macht er 3 und im dritten Satz 4 Wiederholungen. Dann macht er 3, 4, 4. Dann macht er 4, 4, 4. Bis er auf 5x20 ist. Das wird dauern ein Dreivierteljahr, ja. Aber 5x20, ja, nein, vielleicht schafft kaum jemand aufs erste Mal. Da reißt jeden das Knack ab. Und du glaubst, wenn du einen Muskelkater hast im Hals, du musst zum Internisten gehen wegen der Seitenstrangangina. Ja? Deswegen fange ich da ganz, ganz flach an, vor allem mit Patienten, weil das sind eben Patienten, keine Trainierer. Das darf man nicht vergessen. Ja? Und dieses Ja, Nein, Vielleicht, das ist für mich die goldene Übung für die Halswirbelsäule, in Kombination mit einer Vorübung vom Kopfstand, wo ich dann isometrisch wieder das Gefühl kriege, ich kann meinen Kopf halten. Ist ja auch eine psychische Geschichte. Ja? Weil gerade die Halswirbelsäulenpatienten haben ja nicht nur den Bandscheibenvorfall, sondern die Angst der Lähmung. Die schwirrt immer hinten mit, wie das Damoklesschwert. Weil mit der Zeit kriegst du dann schon mit, welche Ängste haben eigentlich Patienten. Und der HWS-Patient hat immer im Hintergrund, ich bin im Rollwagerl und lenke nur mal mein Kinn oder so. Und die hole ich gern ab, eben mit diesen 2 Geschichten, ja, nein, vielleicht, Kopfstand, super geniale Idee. Du fängst ganz, 3-mal den Kopf heben, traut sich auch der. 3-mal den Kopf drehen, traut er sich auch, also in Rückenlage ist die Übung. Und 3-mal Seiteneigen, Latflex.
Ja. Wie schnell kommt da der Muskelkater?
Dreimal noch nicht. Bei 3-mal noch nicht, will ich auch gar nicht. Ja. Also wenn jetzt einer kommt zu mir und mit mir trainieren anfängt, dann mache ich 3x10 und den hat er. Also mit 3x10 hat jeder einen Muskelkater. Ja. Ich trainiere für mich 5x20. Ja. Und das sind halt so, ich habe so kleine Muskelgruppen, die ich für mich herausgenommen habe. Wenn ich nichts mache, mache ich das. Einfach was das, man braucht ein paar Fetzermuskeln, ne? Man braucht ein paar für die Vorträge, man sagt. Ja. Aber ich habe noch nie einen Halswirbelsäulenpatienten mit 5x20 Jahren vielleicht und einer Minute Kopfstand, der dann noch Probleme gehabt hätte. Ja, weil das ist, die sind so dermaßen sicher dann, die erweitern die Range, die haben wieder ein Selbstbewusstsein, die haben das erarbeitet, über ein Dreivierteljahr, ja, dass sie diese 5x20 schaffen. Ja? Und das ist einfach meine eigene Erfahrung. Das steht in keinem Buch drin, das ist nicht evidence-based, das ist Ballesitz-based, ja. Ballesitz-proof. Ja? Und da weiß ich, ich habe eine 100%ige Erfolgsquote mit meinem Patienten am Mexiko-Platz. Ja? Das möchte ich immer betonen, weil er sagt, ja, du weißt, was ich meine. Ja?
Du solltest einen Übungskatalog rausbringen, der Palisades-proof ist.
Ja, genau. Na, bin ich ja dabei. Ja. Bin ich dabei. Wir sind ja gerade am Filmen. Wir haben eine Woche schon gefilmt in den Bergen von Österreich. Also auf Bergen vor Alpen auf der Rax. Wo wir schon so 300-400 Übungen gefilmt haben. Ganz lustig. Nämlich, ich erkläre die Übung. Mit der Drohne wird die auch gefilmt und daneben sitzt ein Gorilla. Keiner weiß, warum der Gorilla sitzt. Ich schon. Und dann können die Patienten, die bei mir die Übungen gelernt haben, sich dann minutenweise die Übungen kaufen. Ja, das heißt, er kriegt die Übungen mit Anfangs-, Endposition-, Mittelposition als Foto, die Übung von zwei Winkeln gefilmt und dann noch erklärt. Ja, aber nur dann, wenn er schon gelernt hat bei mir. Ich möchte nicht der 928. sein, der irgendein Online-Programm hergibt und sagt, kauf mir die 50 Übungen ab um 3,50 €. Das möchte ich nicht, sondern du lernst bei mir die Übung. Und damit du dann das daheim wiedergeben kannst, dann hast du die Foto, dann hast du das Video von mir und die Beschreibung.
Das heißt quasi, um den Patienten nach diesen
6 bis 12
das Einheiten, ja, die nächsten 1-2 Jahre noch ein bisschen was mitzugeben.
Ganz genau, ja.
Das dann auch noch so selbstständig machen
können. Ich nenne das dann so Unbreakable. Ja, Unbreakable Shoulder and Arm. Ja. Ja. Und das sind halt so Projekte, die ich gerade am Laufen habe.
Das gefällt mir gut, gerade das Thema Online-Education oder Weiterbildung online, auch gerade jetzt nicht nur für den Profi im Sinne von den Therapeuten oder den Trainer, sondern auch für den Endverbraucher, in dem Fall Patienten oder im Training Trainierenden, dass man online was mitnimmt. Ja. Angebot gibt es ja schon relativ viel, gerade im Trainingsbereich, wahrscheinlich im Physiotherapiebereich sehr ähnlich. Es gibt sehr, sehr viel. Dann, ja. Es ist jedoch ganz schwierig rauszufinden,
was ist gut?
Was ist gut und was funktioniert tatsächlich? Ja. Im Trainingsbereich, wie viel Programme gibt es für Steigerung von oder Fettabbau oder Sixpack Secrets oder
was also auch immer? Wir haben jetzt eine neue Patientengattung. Ja. Das sind die YouTube-Sportler. Okay. Das sind die, die sich den Personal Trainer, den Physio, den wem auch die Trainer einfach sparen wollen, sich Videos anschauen, 3 Jahre trainieren, wirklich keine Geschichte, kommen dann. Und du denkst dir, was hast du gemacht die 3 Jahre? Das heißt, versaufen auch können die Zeit. Ja? Weil du kannst, wenn du es vorher nicht gelehrt bekommen hast von deinem Coach, kannst du es nicht aus dem Internet lernen, außer du bist wirklich ein Fachmann. Ja? Die lernen Sachen und die reflektieren nicht. Ja?
Selbstreflexion ist ein großes Thema. Sehe ich auch oft. Ich habe aber so ein Online-Coaching-Programm, was im Endeffekt halb individualisiert ist mit ein paar Fragebogen. Aber du kriegst auch Übungen per Video, per Foto. Und selbst wenn jemand persönlich mit mir Online-Coaching macht, schicke ich ihm das noch mit und schreibe auch auf dem Programm nochmal ganz genau drauf, okay, Beispiel Langhantel, Nackendrücken sitzend, keine Rückenlehne.
Ja.
Und dann kommen da Videos zurück, Nackendrücken an der Multipresse mit einer Rückenlehne.
Und
sowas allein online.
Ja. Also ohne, also ich bin ein absoluter Freund von Videos machen im Training, dass man sagt, ich mache ein Video, vorher, nachher, schickt es den Coach. Das ist ja eh schon ein Segen. Ja? Man kann ja eigentlich einen Coach haben in Deutschland oder in Österreich irgendwo und sagen, schau her mein Training und du siehst das, du bist ein Fachmann. Ja? Nur die machen ja gar nichts. Die nehmen das Video, machen das nach und glauben, sie sind die großen Helden. Und das geht nicht, das funktioniert nicht. Never ever. Ja? Aber ja, Business halt, es ist so.
Im nächsten Fall. Aber da ist gerade mein Punkt, es wird sich rauskristallisieren, dass du irgendwie Lösungen brauchst. Sowas wie jetzt, du hast einen Patienten, der lernt das alles und dann kann er die Videos nochmal anschauen, um quasi sich selbst nochmal zu korrigieren. Ja. Oder sowas wie, ich lerne von dem Video, nehme dann aber selber auf und schicke das jemand, der korrigiert. Ja. Oder ich lerne von einem Video und habe dann vielleicht noch jemand, mit dem ich trainiere. So ist quasi so der durch Video ausgebildete Hobbycoach dann guckt, okay, wie sieht es auf dem Video aus? Was macht mein Freund da gerade? Ja. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Genau. Also jetzt mal gucken, okay, das ist das, was du machen sollst, sodass wir da so ein bisschen ein Bindeglied haben. Nicht, dass es das ersetzt, aber dass allgemein der Konsum an Trainingsinfo oder Therapieinfo deutlich ansteigt. Beispiel, wenn man sowas nimmt wie Musik heute, wie viele Platten werden noch verkauft, wie viele CDs werden noch verkauft, alles wird gestreamt. der ein oder andere Musiker oder am Anfang hat man da so, hat seine Nachteile und so weiter. Mhm. Fakt ist jedoch, es wird mehr Musik tatsächlich konsumiert als je zuvor.
Ja.
Was sich natürlich faktisch negativ auf CD-Verkäufe an sich auswirkt. Ja. Aber der Konsum insgesamt ist deutlich höher, was natürlich sich positiv auswirkt auf sowas wie zum Beispiel Konzerte.
Ja, okay.
Habe ich vor kurzem mit einem Kunden, der macht Musik von Beruf, mich drüber unterhalten. Und da gab es so eine Grafik über die letzten 50 Jahre, welcher Musiker wie lange einen Höhepunkt hatte. Mhm. Also während in der Vergangenheit 70er, 80er Jahre, dann also Künstler waren, die halt über Jahre hinweg als oben waren, haben wir heute letzten 10 Jahre vor allem durch Internet, Streaming, eine deutlich größere Kurzlebigkeit. Also es gibt nicht mehr diesen einen, der sagt, okay, boom, ich bin jetzt Michael Jackson und ich bin jetzt einfach 6, 8, 10 Jahre lang konstant die Nummer 1 und alle warten nur darauf, dass dieses eine Video kommt, sondern es ist deutlich mehr Wechsel, was natürlich positiv ist in dem Sinne, dass deutlich mehr die Chance haben für Publikum, deutlich mehr die Chance davon haben zu leben und natürlich auch der Konsument, in dem Fall Musik, deutlich mehr Auswahl hat, sich zu picken, okay, das ist jetzt gerade meine Stimmung, ich höre das, das ist gerade meine Stimmung und ein paar wenige Ausnahmen, die quasi komplett trotzdem noch da oben bleiben, gibt es dann immer noch. Drunter ist aber dieser konstante Wechsel, den es aber einfach vor 30, 40 Jahren nicht gab. Und auch da im Trainingsbereich, so diese Online-Education, wo ich was habe und es mich interessiert, okay, wie führe ich die Übung aus? Dann vielleicht in 10 Jahren ist es so, dass du dann mehr Zeit in den Bergen verbringst als in Wien und dann noch whatever, zwei Tage die Woche noch Patienten siehst und dann quasi so eine Art Plattform hast, wo die Leute dann die Videos anschauen und dann Videos von sich selber machen und du dann quasi sagst, okay, morgens zwischen, nachdem ich mein Steak gegessen habe und meinen Kaffee getrunken habe, von 8 bis 9, eine Stunde lang schaue ich Videos an und dann drunter kommentierst du einfach kurz, okay, pass mal auf, ne? Arm nicht Richtung Boden, sondern Arm Richtung Himmel.
Ja.
So, und dann hast du quasi deutlich effizienter, anstatt dass du 12 Stunden in der Praxis sitzt und natürlich auch deutlich effizienter für den Patienten, weil um dich jetzt zu sehen, braucht er einen Termin, soll er irgendwo in Wien oder im Umland wohnen, während jetzt sagt einer da aus Berlin und sagt, Roman, das ist ein ganz interessanter Ansatz, will ich machen. Zur Therapie fahre ich nicht nach Wien, aber ich kann mir einen Physiotherapeuten hier in Berlin suchen und kann nebenher für die manuellen Geschichten, das halt nicht per Internet funktioniert, aber kann nebenher dann gucken, okay, jetzt mache ich noch die Übungen top und nicht nur quasi wie aus einer Zeitschrift raus, sondern ich mache die Übung, mache ein Video und kann mich da direkt von Roman coachen, der dann nicht 12 Stunden am Tag in der Praxis sitzt, sondern sagt, okay, eine Stunde morgens zwischen 8 und 9, nach dem Steak und dem Kaffee, setze ich mich hin und gucke einfach ein Video nach dem anderen an und dann drunter, wie so eine Kommentarfunktion. Ja. Sowas aus meiner Sicht, das ist, so hat der Trainierende und in deinem Fall der Patient deutlich mehr Zugang zu einem deutlich breiteren Spektrum an Therapeuten, was am Ende vom Tag Therapeuten, die einen guten Job machen, erlaubt deutlich mehr Kunden, deutlich breiteres Spektrum an Kunden zu sehen und erlaubt dem Patienten oder im Fall des Trainers, dem Trainierenden, spezifischer auszuwählen. Weil Physiotherapie, klassischerweise ist es so, der Arzt gibt dir ein Rezept, sagt, da geh hin. Und entweder du wählst, also in Deutschland ist es zumindest so, du wählst Physiotherapeuten auf 2 bis 3 Gründen auf. Entweder der Arzt sagt, geh da hin. Oder du guckst, okay, was ist in der Nähe? Vielleicht im Haus von dem Arzt oder bei dir um die Ecke. Oder jemand empfiehlt es dir.
Ja.
Empfehlung ist im Regelfall noch mit die beste Lösung. Aber die anderen beiden ist halt so, es ist halt da. Deswegen geht man da hin. Und dann gibt es ein bisschen Massage, Fango drauf. Und dann ist so nach Hause gehen.
Aber wie gesagt, da sind wir gerade am Arbeiten dran und das hat auch recht Spaß gemacht. Da haben wir im Wald gedreht und auf der Alm gedreht. Also das wird auch vom Setting her. Also ich probiere das immer alles ein bisschen auch humorvoller zu gestalten. Ja, weil du bist jetzt eh schon verletzt, hast vielleicht einen Bandscheiben, du weißt nicht, wie es weitergeht, mein Leben. Und dann kommst du zu einem Therapeuten, der mit einem Fadengesicht da steht. Ja. Und ich probiere auch, also ich bin ja auch die einzige und erste Schlagerordination Österreichs. Ne, wenn ich mir in einer Zeitung erwähnt worden, das hat mich sehr erheitert. Und bei mir spielt es mit dem Schlager und wir schauen halt, dass wir das Ganze humorvoll, aber mit einem nötigen Ernst verbinden. Ja. Dass die Leute eine Gaude haben dabei, aber halt wirklich ein ordentliches Input haben. Ja. Und genauso habe ich halt die Videos auch gemacht. Ja. Also auf der Alm und im Wald und auf dem Berg. Ne. Und das wird ein ganz ein cooles Projekt werden. Also wir zeigen das.
Für alle, die das mit dem Schlager noch nicht ganz verstanden haben, ich hab Martin Grazer, guter Freund, Bankdirektor, ehemaliger Kugelstoßer, auf die angesprochen. Und das Erste, was er mir geantwortet hatte, da läuft beim Training Schlager. Ja, genau. Also die Schlagerordination ist die Physiotherapiepraxis, wo während Therapie und Training nebenher Schlager läuft.
Das hat aber auch einen richtigen, triftigen Grund. Es gibt ja auch bei uns die GIS, ja, also die Gebühr, ja, die für Radio und Fernsehen. Ne? Und dann war die Kontrolle bei mir in der Ordination, also Praxis, wie es bei euch heißt. Ja? Und da gesagt, ob ich das angemeldet habe, sage ich, in der Ordination, wieso, warum? Ich muss das jetzt nachzahlen. Also sage ich, nein, sicher nicht, ja, weil für den Schaß, ja, wenn du 3 Stunden arbeitest, hast du 6-mal die Nachrichten, 12-mal Werbung und 3-mal das gleiche Lied. Für das zahle ich kein Geld. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, es wird nur mehr Schlager gespielt, weil Techno macht mich bei der Arbeit aggressiv. Ja. Lounge, na, da schlafe ich ein nach 2 Stunden. Ja. Das normale 0815 ist einfach Fahrt für mich. Ja. Und bei den Schlager, du kannst sagen, was du willst. Irgendwer kennt einen Schlager. Irgendwer summt mit. Irgendwer hat ein Lächeln auf den Lippen. Und das reicht schon, dass du mal eine gute Stimmung hast. Oder eine bessere Stimmung. Weil die kommen ja alle eher geknickt rein. Du bist ja auch mehr Psychologe, auch ein bisschen als Therapeut. Ne? Und dann schon, oh, ich bin so arm und du musst mir helfen. Sag ich, nein, du hilfst dir selber und hörst Schlager. Und machst die Übungen. Ne? Aber es ist natürlich witzig, wenn halt die richtigen Bären kommen, ebenso wie der Martin. Oder ich habe halt einen, der Nihat heißt, der macht 330, 340 Kilo Kreuzheben zum Aufwärmen. Das sind halt so richtige, richtige Rösser, wie man bei uns sagt, so richtige Kästen. Ja. Und da im Hintergrund ist der Karel Gott mit Schönestes auf der Welt zu sein. Das ist natürlich dann schon ganz vom Feinsten. Ja. Aber das gehört einfach bei mir dazu. Das ist einfach meine
Geschichte. Bisschen eine lockere Atmosphäre.
Ja, mit, aber trotz alledem den ernsten Hintergrund, das ist immer schon wichtig. Aber man muss es ja nicht fad machen. Auch meine Vorträge probiere ich immer pointiert zu machen, ja. Weil das hat mir auch bei dir gefallen, das ist einfach, da ist eine Action dabei, das ist ein mächtiger Vortrag, da bin ich gefesselt und da wird es nicht fad, ne? Weil ich war schon bei so vielen Vorträgen und da sitzt du drin und denkst da, warum musst du das so fad machen? Das gibt's ja nicht. Ja? Und dann habe ich gesagt, wenn ich mal Vorträge mache, schon vor Jahren, dann sollen die ein bisschen an Humor haben, an Bepp haben, wo man viel mitnimmt. Ja? Und das probiere ich halt zum Umsetzen. Ne?
Nicht wie Schule früher.
Ja, genau.
Oder nach 10 Minuten jeder auf die Uhr schaut und denkt, genau, okay, wann ist jetzt Pause?
Oh Gott, das will ich. Ja, genau, ja. Richtig, richtig. Ja. Also das ist so meine Idee.
Neben dem Videoprojekt, weiß nicht, wie spruchreif es schon ist, du schreibst jetzt auch ein Buch.
Ganz genau, ja. Das ist schon ziemlich spruchreif. Also das ist Full Range of Motion, voll die Bewegung. Also es muss das Wienerische dabei sein. Und da geht es darum, dass wir Körperabschnitte hinterleuchten. Also ich finde das Projekt ganz spannend. Nämlich in Österreich sagt man zum Kreuz, also der Kreuz ist zwischen Rippenbogen und Kniekehle. Das ist das Kreuz. Alles, was da weh tut, fällt da rein. Die Knie ist eh klar, dann Schultergürtel. Und für jeden Körperabschnitt, der da drinnen bearbeitet wird in dem Buch, es sind 7, gibt es ein Patientenbeispiel. Und zwar wirklich eines aus den 20 Jahren, wo du sagst, boah. Ja? Also kurze Anekdote von den Knien. Das ist der Volker, ein Tischler, der Wohnungen umbaut hat. Der hat einen schweren Unfall gehabt mit einer Scheibtruhe, mit einer Schubkarre, glaube ich, sagt er, oder? Scheibtruhe, versteht ihr auch?
Schubkarre, ja.
Voll mit Schutt beim Umbauen. Und da war in dem alten Haus noch nicht diese Sicherheitstüren vom Lift, vom Aufzug. Und die ist ihm zu schwer geworden, runtergefallen und hat ihm beide Knie zertrümmert. Und die Holme von der Schubkarre sind durchs Glas durch. Der Lift ist weggefahren und wie dann die Holme oben angestanden sind, weil er die Kabine nach oben gefahren ist, hat ihm den Rest von Knie durchtrennt. So, dann irgendwie hat er den Notstopp erwischt. Die Feuerwehr hat ihm dann abgelassen und hat ihm rausgeholt. Und der Feuerwehrmann hat ihn wieder munter gemacht, weil er war nämlich ausgenockt, ja, indem er den Schutt weggeräumt hat und das Knie ist 90 Grad abgebogen und er hat ihm das wieder reponiert. Beide Knie natürlich so komplett zermärschert. Notoperation, stundenlang, bla bla bla. Und ich habe ihm dann mal, habe das nicht gewusst, habe ihm in seinem Geschäft besucht, er verkauft so Ergonomiebetten und Gesundheitsmöbel. Und wir reden eine Stunde, weil ich halt ein Bett gebraucht habe und dann steht er auf und hatscht herum und ich sage, jetzt, warum hatschst du so, hinkst du denn so, ne? Sagt er, weißt du nichts von dem Unfall? Erzählt mir von dem Unfall, sag ich, das muss man sich anschauen, du hast ja keine Orthesen drauf, nichts, ja? Der war 7,5 Zentimeter aus dem Lot. Auf der anderen Seite, auf der anderen noch mehr. Ne? Habe ihm sofort Orthesen besorgt und dann hat er 2 künstliche Knie bekommen. Und diese Patientengeschichte wird halt pointiert, also wirklich ein bisschen witziger, auf Deutsch-Wienerisch, also übersetzt immer, beschrieben. Dann gibt es so 2, 3 Übungen, die man präventiv machen kann, um das Knie zu stabilisieren. Dann erkläre ich 1, 2 häufige Verletzungsmuster, die einfach bei uns gängig sind. Und was da einen erwartet, wenn man das hat. Plus 2, 3 Golden Nuggets noch. Das ist so die Idee. Mit eben den Link, dass man genau die Übungen dann als Video von dem Buch, von dem, was wir gerade auf der Rax gedreht haben, runterkriegt. Das heißt, ich habe gesagt, ich schreibe nicht ein Buch nur mit Foto, ich schreibe es ausschließlich, wenn es dazu Videos gibt. Ja, das war halt der Deal. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, diese 7 Abschnitte, 7 Krankengeschichten, eine spannender als die andere, plus die Übungen, die jeder leicht machen kann, weil es ja auch das Video dazu gibt. Und jetzt kommt der Überhammer dazu. Es gibt dann halt noch einen Gutschein für einen Workshop, wo man dann halt ein bisschen einen reduzierten Preis kriegt. Ja? Das heißt, ich biete dann diese Übungen in einen Workshop an. Da werden wir sehen, wie gut sich das Buch verkauft. Ja? Und sage, okay, der Workshop würde kosten 3 Millionen und du zahlst aber nur 2 Millionen, weil du das Buch gekauft hast. Aber du weißt, was ich meine, ja?
Schilling oder Euro?
Bat. Bat. Wenn wir gerade in Thailand waren, ja. Und das war mir wichtig. Foto, Video und Workshop kombiniert mit der Erklärung vom Buch. Und das ist die Idee. Full Range of Motion, volle Bewegung. Sind wir schon mittendrin. Und das wird hoffentlich, also es muss bis Mitte nächsten Jahres fertig werden. Und wird hoffentlich beim Perform Better Summit präsentiert. Das wäre der Plan.
Ja. Aber aus Erfahrung mit Büchern, es dauert immer ein bisschen länger. Ja. Wie mit allem, so Planungsdruckschlüsse.
Ja, genau. Also 3 Kapitel, nach 3, 4 Kapiteln haben wir schon fertig. Also es steht ja alles, es muss mal geschrieben werden. Und ich habe einen sensationellen Ghostwriter, einen guten Freund von mir, der dann meinen Kauderwelsch dann wirklich auf Papier bringt. Und wir harmonieren da recht. Und das ist mein erstes Projekt, also das an dem schreibe ich gerade.
Also Ghostwriter ist viel wert.
Ja.
Roman, ich glaube, es wird Zeit, dass wir ein Stück Fleisch zum Mittag essen.
Jawohl, ich finde auch.
Sehr gut. Vielen Dank an alle Zuhörer und an alle Zuschauer. Und Roman, vielen Dank.
Danke, Wolfgang, für die Einladung.